Hallo zusammen zu einer neuen Enjoy Your Bike Podcast Folge. Neben mir Roger Mielenk heute, wiederholter Gast. Zum vierten Mal sitzt du hier auf unserem Sessel, Sofa, wie auch immer, in verschiedenen Örtlichkeiten wahrscheinlich sogar.
Das war noch das alte Studio.
Ja, ja, genau. Beim ersten Mal richtig. Also schön, dass du wieder dabei bist. Man kennt dich mittlerweile auf unserem Kanal, aber es gibt ja immer neue Hörer und Hörerinnen, die dazustoßen. Und du bist letztendlich der Erfinder des Gels, in Anführungsstrichen. Zumindest warst du einer der ersten, die in Deutschland mit Squeezy damals Gels verkauft haben. Ist Squeezy eigentlich der Name, den du dir ausgedacht hast oder damals schon von dem, was du hier importiert hast?
Also um das erstmal richtig zu stellen, das Gel hat erfunden Tim Noakes, Ernährungswissenschaftler aus Südafrika. Ja. Und der hat eben dem ersten Energy Gel unter der Marke Leppin den Namen Squeezy gegeben. Kommt von Ausdrücken. Squeeze me, drück mich. Und insofern, ich bin der Erste, der Gel nach Europa gebracht hat. Okay. So kann man das tatsächlich ausdrücken, ja. Mit Anfang der 90er, 92, ja. 93.
Und Gel ist ja heutzutage noch mehr sichtbar und in jeder Munde, weil jetzt natürlich auch für Leute, die vielleicht gar nicht into Radsport so drin sind, bei Tour de France Übertragungen sehen, wie so eine Flasche mit so einem Gel dran klebend drin ist, da steht dann eine 100 drauf oder was auch immer oder noch mehr und noch mehr und noch mehr, noch mehr Kohlenhydrate. Und da ist vielleicht so ein Update wert zu dem Podcast, den wir schon gemacht haben oder zu den Podcasts. Wir haben das Red-S-Syndrom mal besprochen von Leuten, die so unterkalorisch unterwegs waren. Wir haben auch mal besprochen, ganz am Anfang, wie plane ich eine Ernährungsstrategie im Wettkampf? Wie viel Kohlenhydrate muss ich nehmen und wann nehme ich die und so weiter? Und da gibt es sicherlich ein paar Erkenntnisse, die sich vielleicht geändert haben und natürlich ein paar Trends, wo du gesagt hast, ich muss unbedingt in deine Sendung nochmal kommen, weil du da auch so ein bisschen einiges kritisch siehst, wenn ich das richtig verstanden habe. Und das wollen wir in dieser Sendung so ein bisschen aufklären, ne?
Ja, also das ist einer der Punkte, die ich, glaube ich, wichtig finde. Aber du hattest ja auch noch einen Haufen Punkte auf der Liste, habe ich gesehen. Ich hoffe, das werden nicht wieder 2 Stunden 40, aber wir werden es sehen.
Ja.
Du hast recht, das Problem ist, also wenn ich zurückdenke, ich muss jetzt so auch an die alten Profis denken, 90er Jahre, da war ja selbst der erste Griff zur Trinkflasche war ja ein Anzeichen von Schwäche. Und eigentlich waren die alle unterversorgt, wenn man das sich genau anschaut. Und als ich angefangen habe mit Squeezy, wurde ich müde belächelt. Und ich kann mich heute noch daran erinnern, dass irgendwie haften geblieben, ich glaube vor 10, 12 Jahren. Wir haben viele Jahre auch immer die Alpizinis, wie ich sie nenne. Von Alpizinen gab es ja so Jedermann-Team. Mhm. Die wurden ja ausgestattet wie Profis. Und ein Jahr auch wie Profis trainiert, mit Leistungsdiagnostik, einem Profirad etc. Und da haben wir auch mehrfach mit verschiedenen Marken, aber auch mit Squeezy Produkte gegeben. Und ich weiß noch, so vor 12, 13 Jahren habe ich dann eben auch gesagt, schaut mal auf 1 Gramm Kohlenhydrat pro Kilogramm Körpergewicht oder ich sage jetzt mal 60 bis 70 Gramm, da wurde ich damals ausgelacht. Also da war auch noch ein Redakteur von einer führenden Radsportzeitschrift dabei, der sich da auch noch lustig drüber gemacht hat. Das war damals irgendwie nicht klar, dass es wichtig ist, so eine Menge an Kohlenhydrate pro Stunde auch zu sich zu nehmen. Und jetzt ist eigentlich das passiert, dass das Pendel in die andere Richtung geschlagen ist, was erstmal grundsätzlich gut ist, aber wie das so häufig beim Pendel ist, es schlägt zu weit.
Genau, also wir sprechen darüber, ne? Magen-Darm-Probleme können entstehen. Ja. Es muss noch ein bisschen Aufklärungsarbeit und wir sind ja nun auch normale Sportler. Das heißt, wir gucken bei der Tour de France 100 Gramm oder 120 Gramm Kohlenhydrate und essen die selber und wundern uns, dass es uns hinterher schlecht geht vielleicht. Oder wie auch immer, oder der Wasserhaushalt kommt vielleicht durcheinander und so weiter. Also das wird ganz spannend. Ne? Also wir haben jetzt früher den Trend vom Nüchtern-Training, den haben wir ja damals schon gesagt, das ist vielleicht nicht das Richtige, geht lieber fueled ins Training. Und jetzt haben wir auf einmal das Umgekehrte, dass man noch mehr und noch mehr und noch mehr essen und trinken soll. Ja, ganz spannend. Also ich glaube, da können wir heute noch ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten. Ich habe auch so meine eigenen Fragen mit, habe auch das Thema Alter will ich mal kurz mit ansprechen, ob es da in unterschiedlichen Altersgruppen vielleicht verschiedene Strategien nötig sind. Hab auch mal das Thema Supplements mit aufgeschrieben, was so sinnvoll sein kann. So ein bisschen auch bin ich da ja selber fast schon auch ziemlich deep drin in diesem Longevity-Thema, habe ich mich sehr mit befasst und habe das ein oder andere Supplement genommen, was ich wieder abgesetzt habe, nachdem ich das dann verstanden habe. Und da habe ich einige persönliche Fragen und werde auch ein bisschen was zu meinen Learnings sagen, wie ich meine Ernährung im Sport geändert habe und auch vielleicht in der Freizeit oder vor und nach dem Sport. Also du, als wirklich ganzheitlicher Athlet achtet man ja auch zwischen den Einheiten, ist vielleicht das Essen wichtiger als in den Einheiten manchmal sogar oder zumindest genauso wichtig. Das für euch da draußen vielleicht auch mal so ein bisschen, weil ich immer wieder Fragen kriege, ja, wie machst du das und was isst denn du und so weiter. Das ist ja vielleicht auch ganz spannend für den einen oder anderen Hörer, Zuhörer, Zuhörerin. Ja, wie fangen wir am besten an? Die Kohlenhydratmenge ist ja momentan so das Thema, was ich am ehesten wahrnehme, dass immer mehr Kohlenhydrate aufgenommen werden. Egal, ob es nun Expertenwissen ist oder auch das Mainstream-Wissen, was draußen über Tour de France-Kommentatoren verbreitet wird. Wie hat sich das überhaupt entwickelt? Hast du das mitbekommen, wann das Pendel umgeschlagen ist?
Naja, also ich denke letztendlich, ich habe jetzt gerade auch mit meinem wissenschaftlichen Netzwerk, wir entwickeln die Produkte ja mit dem Dr. André Albrecht vom Intro-Institut. Der hat den großen Vorteil, dass der damals seine Doktorarbeit sogar über dieses Thema geschrieben hat. Und also als der hat ein eigenes Leistungsinstitut, ist Verbandstrainer im Triathlon für Triathlon Nord und so weiter. Der kennt natürlich die Seite von allen Seiten. Und er hat schon gesagt, ich habe damals das Gleiche gesagt wie heute. Damals wollte mir keiner zuhören. Mir ging es genauso. Also wir sind da wirklich deckungsgleich mit unseren Erfahrungen. Und heute müssen wir die Leute wieder einfangen, weil sie einfach schon wieder zu viel zu sich nehmen. Also wie ich es eben schon gesagt habe, es pendelt schlicht in die falsche Richtung. Ich glaube, einer der Auslöser waren die immer besseren Zeiten, wenn man verglichen hat, wie ist jetzt bei der Tour de France, wie sind die den Mont Ventoux hochgekommen, welche Wattwerte treten die, im Triathlon ja genauso. Ich meine, ganz ehrlich, Lothar Leder damals mit 8-Stunden-Mauer in Rot gefallen, heute 8 Stunden, da bist du irgendwie teilweise noch Amateur und kein Profi. Also wir reden da ja über 27, 37 etc. Und da sind natürlich richtige Leistungssprünge und ein Leistungssprung ist definitiv, dass so ein paar Mauern, die im Kopf waren, so will ich das mal nennen, gefallen sind und man tatsächlich mehr Kohlenhydrate pro Stunde zu sich nimmt. Aber, das sage ich gleich vorweg, das muss trainiert werden, da muss genau geschaut werden. Da gibt es ja den schönen Begriff des Gut-Trainings. Gut steht für Englisch Darm. Und da werden leider auch sehr, sehr falsche Aussagen getan. Ich war einmal richtig schockiert dieses Jahr, habe mir die Ironman-Live-Übertragung Frankfurt angeschaut. War es Frankfurt? Ist auch eigentlich komplett egal. Eine Ironman-Live-Übertragung angeschaut. Und dann war eine Ex-Profi-Triathletin mit am Mikro, die das mitkommentiert hat. Die wurde dann auch gefragt und die sagte, ja, die Athleten nehmen jetzt ja inzwischen bis zu 300 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde auf, wo ich nur gedacht habe, Gott, Hilfe. Also bei der Leistung im Profibereich überhaupt nicht denkbar, also gar nicht denkbar. Und das sind halt ein Haufen Aussagen draußen, die man, glaube ich, sehr relativieren muss, sehr vorsichtig nehmen muss. Und es sind natürlich auch Gedankengebäude da, die so nicht stimmen. Ich will mal einen ganz einfachen Vergleich machen. Jemand, der, und ich mache das ja immer gern mit Autos, warum auch immer, weiß ich nicht. Ich finde,
das funktioniert immer.
Das funktioniert fast immer.
Habe ich gerade letztens beim Thema Holzfahrrad, das Video wird gerade geschnitten, wo ich gesagt habe, ja, ist wie ein E-Auto und ein Porsche. Das Holzfahrrad ist auf einmal leise, aber schneller oder genauso schnell, aber man fühlt sich langsamer. Also diese Autovergleiche funktionieren immer.
Genau. Also jemand, der nehmen wir jetzt einen 3er BMW hat und meinetwegen 320er, wenn der sich jetzt einen größeren Tank einbaut, und dann den Tank auch komplett füllt, wird er deswegen nicht wie ein 340er, also ein 3-Liter Turbo, dann auch mal schneller sein, weder im Anzug noch in der Höchstgeschwindigkeit. Was will ich damit ausdrücken? Diese Gramm Kohlenhydrate, dafür müssen wir natürlich auch die entsprechende Leistung bringen. Und bei vielen Profis, die vielleicht ein FTP von 450 haben, ist das eine ganz andere Geschichte, als wenn ich mit Amateur, ich sage jetzt einfach mal 220 oder 240 Watt FTP habe, dann brauche ich nicht
über Riesenmengen nachdenken. Hat das überhaupt mit dem FTP zu tun oder geht es auch ein bisschen darum, weil ich lerne jetzt ja auch über meinen Whoop-Armband, was ich hier trage, dass ja Anstrengungen vergleichbar wären, wenn man sich wirklich nur um die Pulsbereiche kümmert. Wenn einer Puls in der Zone 5 ist und bei gleichem Watt der andere bei Puls Zone 3, dann hat der mit Zone 5 mehr geleistet als ich in der Stunde, als ich, der vielleicht ein bisschen trainierter ist. Wie ist das wirklich, spielt die muskuläre Wattleistung überhaupt eine Rolle oder gehen wir davon aus, Anschlag, eine Stunde Anschlag, ist die nicht wieder gleich bei beiden?
Ja.
Der eine langsamer, der andere schneller.
Vollkommen richtig. Das hängt ja schon auch alleine damit wieder zusammen, was wir auch im ersten Podcast hatten, dass natürlich der in Zone 5 ist, definitiv keine Fettstoffwechselgeschichte mehr am Laufen hat, also keine Fette mehr für die Energiebereitstellung heranführen kann und komplett aufs Glykogen angewiesen ist, während jemand, der vielleicht gleich schnell ist, aber dann in Zone 2 unterwegs ist, eben auch ein Großteil, wenn er es gut trainiert hat, aus den Fetten gewinnt. Alleine darüber ist das natürlich ein Unterschied. Also insofern, es geht einfach nur darum zu sagen, um viele Kohlenhydrate pro Stunde aufnehmen zu müssen, muss ich auch eine entsprechende Leistung haben.
Muss ich schnell fahren,
können.
In Anführungsstrichen. Da muss der Puls am Ende hochgehen, wie viel Watt da, und wahrscheinlich der mehr Watt tritt, der hat wahrscheinlich auch einen Organismus, der schneller verbrennen oder schneller Energie in die Muskeln reinpushen kann. Dadurch
wird er
mehr Kohlenhydrate verarbeiten können als jemand, der untrainiert ist. Gehe ich mal von aus, weil einfach der Stoffwechsel nicht so schnell funktioniert. Und bedeutet aber jetzt schlussendlich so, dass wir Hobbysportler vielleicht diese 100 Gramm, die ich jetzt immer mal so höre, 100 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde gar nicht hinkriegen. Was ist das nochmal umgerechnet in Kalorien? Ich glaube mal 400.
400, ne? Also letzten Endes ist es nochmal ganz klar ausgedrückt, ich brauche eine entsprechende Leistung, um überhaupt so hohe Kohlenhydratmengen aufzunehmen. Sonst ist das gar nicht
notwendig. Und zu verbrauchen.
Und auch zu verbrauchen,
ganz genau.
Im Amateurbereich, ich sag mal jetzt gut, wenn man guckt, die Zeiten, die jetzt beim Ötztaler gefahren sind, die vorderen, das ist ja auch schon fast profimäßig, wie die unterwegs waren. Insofern gibt es natürlich auch im Amateurbereich Leute, die da extrem mit einer hohen Belastung sehr lange sich auf dem Rad bewegen können. Die sind natürlich auch bei höheren Mengen pro Stunde, gar keine Frage, sonst wird es nicht funktionieren. Mhm. Das ist ja das, auch nochmal wieder Bezug auf den ersten Podcast. Jeder kann sich so eine Excel-Tabelle ausrechnen. Es ist nicht so besonders kompliziert, für sich mal rauszufinden. Am besten, klar, wenn man es genau machen will, mal eine Spiroergometrie machen, dann hat man den Fettstoffanteil, den man eben auch genau dann in die Excel mit einführen kann. Aber dann kann ich mir ausrechnen, wie viel muss ich denn über das Glykogen sozusagen bereitstellen. Was heißt das anders ausgedrückt, wie viel Gramm Kohlenhydrate pro Stunde sind das? Wichtig nochmal ist, meine Leistung oder ich werde nicht schneller auf dem Rad, weil ich auf mal mehr Gramm Kohlenhydrate zu mir nehme, wenn ich sie gar nicht verbrauche. Mhm. Und das ist so ein Irrglaube, den ich schon erlebt habe. Ich hatte auch letztens einen Hobby-Triathleten bei mir, der das dann eben auch so aufgenommen hatte und aber riesen Magen-Darm-Probleme bekommen hatte. Und wo ich dann auch gefragt habe, was war deine Finish-Zeit? Sagt er, ja, 13 Stunden. Sag ich, okay, also da wusste ich dann auch von der Leistung her, ist ja gar nicht das abgerufen worden, wo im Grunde genommen diese Kohlenhydratangaben irgendwie notwendig oder Aufnahmen notwendig sind. Also insofern, das muss man alles ein wenig relativieren und das Allerwichtigste ist, das weiß ich von den Profis, es wird trainiert. Gut Training hoch und runter. Zum einen die Menge an Kohlenhydraten wird langsam gesteigert, um den Darm, Magen-Darm-Trakt überhaupt heranzuführen. Da geht es auch um die Carrier, die wir in der Darmschleimwand haben. Und zum anderen ist es da auch so, und das ist vielleicht gleich noch ein ganz anderes wichtiges Thema, was im Moment leider auch in die falsche Richtung geht, aus meiner Sicht zumindest, die Kohlenhydratzusammensetzung. Weil das ist tatsächlich so, dass jeder und jeder Athlet dann da für sich selber schauen muss, was verstoffwechsle ich am besten, wenn ich so hohe Mengen zu mir nehme. Das, was bei dir gut funktioniert, muss bei mir gar nicht funktionieren.
Dafür das ist, glaube ich, ja sowieso ein großer Trend, den ich auch sehe, dass man individuell entscheiden muss, was bin ich für ein Typ, selber ausprobieren. Und das ist natürlich im Profisport relativ gut organisiert. Und je teurer das Team, also je mehr Jumbo-Visma, UAE, Red Bull, Bora, desto mehr Leute können da sich genau drum kümmern, Laboranalysen wahrscheinlich, was auch immer da alles passiert, Laktatmessungen auch parallel. Das haben wir ja alles nicht zur Verfügung, aber dieses Individuelle ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weswegen ich zwar mit Leuten manchmal spreche, was ich so mache, aber immer den Disclaimer gebe, ja, kann sein, dass das für dich gar nicht funktioniert.
Ja, exakt.
Ja, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt.
Bei den Profis, wir kommen vielleicht zu dem Thema, das ist eigentlich eine gute Überleitung zu dem Thema Fructose. Ich hatte vor, das muss im Frühjahr gewesen sein, Februar, März, vielleicht sogar noch Winter, einen Podcast mit Cycle Café Podcast, und das war ganz gut. Der Thorsten Frahm von Cycle Café hatte den Clemens Hesse mit eingeladen. Wer den noch nicht kennt, der ist beim BDR auch für die ganzen Nationalmannschaften zuständig. Also Frauen, Männer, Bahn, Straße etc. ist da auch eben Ernährungscoach, ist aber selber auch, ich weiß es jetzt gar nicht, Pro Tour oder World Tour Team, was er damit betreut, und wo wir auch auf das Thema Fructose eingegangen sind, und ich führe es gleich weiter aus, wo dann eben auch genau geschaut wird, pro Athlet oder Athletin, wie viel können die überhaupt verstoffwechseln? Das muss individuell einzeln ausgetestet werden. Ganz, ganz wesentliches Thema. Und da sind wir in diesem Podcast auch mal etwas tiefer drauf eingegangen, was, glaube ich, auch ganz spannend war.
Da musst du mir mal nachher den Link schicken, dass ich das vielleicht hier auch nochmal referenzieren kann.
Das ist der, warum sage ich Fructose? Also ich sehe gerade, ich habe ja gesagt, es gibt zwei Trends, die mir so ein bisschen Angst gerade machen. Das eine ist, dass das Pendel zwar jetzt in die richtige Richtung erstmal schlicht grundsätzlich, weil es wird mehr aufgenommen als früher, was erstmal grundsätzlich gut ist, was ja auch weniger Red S-Risiko bedeutet und so weiter und so fort, aber es schlicht eben zu weit aus, und das muss man relativieren. Da vielleicht nochmal als Anhaltspunkt, ich empfehle immer, und das ist eigentlich ein guter Wert, das hat mir auch nochmal der André zurückgespielt und auch andere, die da im Grunde genommen als Coach unterwegs sind oder als Trainer im Hobby-Amateurbereich erstmal grundsätzlich zu schauen, dass ich ein Gramm pro Kilogramm Körpergewicht an Kohlenhydrate zu mir nehme.
Da freuen sich alle, die zu viele Kilos drauf haben, die dürfen dann mehr essen während
der Fahrt, die, ne? Brauchen aber auch in der Regel etwas mehr. Es sei denn, es ist komplett flach und die fahren nur am Nordseedeich lang, will ich mal ausdrücken, weil wir dürfen nicht vergessen, jede Welle, da ist das Körpergewicht natürlich nicht unentscheidend. Muss ich, glaube ich, nicht erklären. Nein,
und ist nicht sogar der Grundumsatz größer, je mehr Körper ich habe, in Anführungsstrichen?
Das muss ja nicht,
ein Bauch sein.
Ne? Wenn es Muskeln sind. Wenn es Fett ist, leider nicht.
Ja, meistens sind es immer Muskeln. Ne?
Wenn man, okay. Naja, auf jeden Fall dieses 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. So, und wenn man dann sagt, okay, ich bin aber jetzt leistungsmäßig schon wirklich weit über der Norm hinaus und ich möchte da mehr aufnehmen. Ich sehe auch, dass ich ins Energiedefizit komme. Dann eben vorsichtig steigern, vorsichtig schauen halt immer. Ich sage mal, wenn man vielleicht bisher 70 oder 80 aufgenommen hat, nicht gleich 100 oder 120, sondern dann in 5er Schritten. Und das unter Wettkampfbedingungen, nicht im Training GA1. Aber
das ist ja ganz spannend für mich, dass dieses 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht ist ja für die meisten schon mal mehr als die 60, die vielleicht früher so gängig waren.
Ja.
Und gleichzeitig, was du eben gerade schon angedeutet hast, ist ja im Wettkampftempo oder eben nicht Wettkampftempo. Das bedeutet aber für mich, für meinen mathematischen Kopf dahinter, dass das ja ein relativ so ein krasse Schiene ist, die funktioniert. Das heißt, je mehr Puls, desto eher gehe ich auf die 70, je weniger, desto weniger. Je athletischer ich vielleicht bin, und ich glaube, da spielt tatsächlich auch die Körperzusammensetzung, so was ich jetzt so mitbekommen habe, auch eine Rolle. Wenn ich jemand bin, der wenig Fettprozente hat oder viele Fettprozente, was wir eben hatten mit den Muskeln. Jemand, der mehr Muskeln hat, verbrennt mehr oder kann mehr verbrennen, hat vielleicht auch den schnelleren Stoffwechsel. Das heißt, da kommt ja für mich dieses individuelle Thema nochmal zur Sprache. Für jeden ist es anders. Und dann genau diese Schiene zu finden. Heute fahre ich Zone 2, da brauche ich vielleicht nur 30, 40 Gramm. Und dann fahre ich Puls 100, fahre ich vielleicht einen FTP-Test oder fahre ich eine Stunde an meiner Schwelle rum. Dann brauche ich vielleicht wirklich die 70, 75 Gramm in meinem Fall oder vielleicht sogar 85, weil ich relativ fit bin im Moment und vielleicht mehr trete als ein anderer 75 Kilogramm schwerer Mensch. Keine Ahnung. Das ist aber doch schon relativ kompliziert, da wirklich das Optimum rauszuholen. Ist vielleicht auch gar nicht so wichtig für uns Hobbysportler, das Optimum rauszuholen. Aber wenn man es rausholen will, glaube ich, ist es gar nicht mal so einfach, oder? Das ist dieses Over-Under-Fueling-Ding. Da den wirklich die perfekte Schiene zu finden, ist, glaube ich, gar nicht einfach, oder?
Naja, letzten Endes, du hast eine ganz wichtige Komponente rausgelassen. Und wenn man die mit betrachten will und die einmal, ich sag mal, einmal im Jahr zur Spiro mindestens geht und gerade den Fettstoffwechsel mit analysiert und eben auch weiß, okay, wie viel ziehe ich dann bei einer bestimmten Leistung aus dem Fettstoffwechsel, dann kann ich mir das eigentlich sehr einfach und sehr schnell errechnen. Weil das ist die, du vergisst den Fettstoffwechsel. Es hilft alles nichts, wenn du über Puls etc. rechnest. Wenn jemand, ich sage mal, aus Verletzungs- oder weil er keine Zeit hat, neuer Job, völlig im Stress, macht keine langen Einheiten mehr und der Fettstoffwechsel verkümmert, verkümmert ist ein bisschen jetzt raviat ausgedrückt, dann wird definitiv mehr auf Glykogen der Körper umschalten.
Ja, aber müssen. Wer geht denn von uns zu so einem Spiro-Ding, was auch immer das
ich ist? Ich sag's ja nur, wenn du es akribischer machen willst. Du hast über jemanden gesprochen, der es akribischer machen will und der es genauer wissen will.
Ja.
Und da empfehle ich immer eine Spiro, da wird eben auch über die Atemanalyse genau geschaut, was wird, wie viel wird verbrannt, wie weit ist der Fettstoffwechsel mit beteiligt
das
und so weiter.
Das ist so eine Leistungsdiagnostik, da wird das mitgemacht oder
genau.
Wie muss ich mir das vorstellen?
Also es ist eine Leistungsdiagnostik, die eben die Artenanalyse mit einbezieht.
Okay.
Und dann hat man tatsächlich sehr, sehr gute Anhaltswerte. Ansonsten, wir dürfen immer nicht vergessen, also im Training, wer belastet sich im Training unter Wettkampfbedingungen, ich sage jetzt mal auf dem Rad 3 oder 4 Stunden. Es ist ja im Training, bist du ja eher so, dass du dann mal ein Intervall mit einbaust oder sagst so, jetzt mache ich mal Zone 2, wirklich 4, 5 Stunden, dann weißt du aber auch, okay, ich kann deutlich weniger zu mir nehmen und so weiter. Beim Hobbyathleten ist das alles, glaube ich, noch sehr, sehr eindimensional oder sehr einfach. Beim Profi oder sehr ambitionierten Elitefahrer ist das natürlich eine ganz andere
Geschichte. Ja gut, der hat eine Betreuung.
Ja.
Jetzt geht's ja, wenn ich wirklich in diesen hochkalorischen Bereich gehe, da gehen wir auch später nochmal auf die langen Distanzen ein, was natürlich viele Leute machen, Bikepacking und so weiter auch, was heute auch viele so als, wo auch viele Fragen offen sind, was mache ich denn da? Aber gibt's denn da auch Toleranzen, dass man sagt, na gut, plus minus 20 Gramm ist auch egal?
Ich glaube, nach unten muss man sich ausrechnen, ob es funktioniert mit dem, was du an Bedarf hast. Und nach oben wird es dir dein Magen-Darm-Trakt melden. Und das ist immer die Frage, hat man für sich das beste Produkt oder die beste Mischung gefunden, die am besten funktioniert? Da ist der Toleranzbereich immer größer. Lass uns mal auf das Thema Fructose kommen, weil das ist aus meiner Sicht nach all den Jahren, ich sage mal, einer der größten Hebel. Und da läuft gerade etwas aus meiner Sicht im Markt in eine Richtung, die für mich ganz klar sagt, dass noch mehr Problemfälle bei mir landen und es landen viele Problemfälle bei mir. Und warum ist das so? Ich sage es einfach mal so, es werden ja immer, ich habe das im ersten Podcast auch schon gesagt, es werden immer wieder neue Säue durchs Dorf getrieben, marketingmäßig, irgendjemand macht eine Studie und dann heißt es, das ist die Lösung. Und lange Jahre hat man immer gesagt, die beste Mischung an Kohlenhydraten ist ein 2:1 Verhältnis. Das heißt, 2 Teile Glucose, 1 Teil Fructose. Okay?
Das habt ihr mit euren Produkten, glaube ich, auch so gemacht oder habt ihr es anders gemacht? Ihr habt ja mit Fructose und ohne Fructose. Bei euch kann man ja beides kaufen.
Das geht noch viel weiter. Wir haben auch das Glucose-Fructose-Verhältnis komplett unterschiedlich in unterschiedlichen Produkten, weil wir schon damals wussten, dank eben auch André, der sogar seine Doktorarbeit eben in diesem Bereich auch geschrieben hat, dass es mit der Fructose gar nicht so einfach ist. Und das will ich jetzt erklären. Also 2:1, 2 Teile Glucose, 1 Teil Fructose. So, jetzt ist, ich weiß gar nicht, wie alt die Studie ist, ist noch nicht super alt. Jetzt ist jemand hingegangen, ich 10, 20 Probanden genommen und jetzt ist es auf mal 1 zu 0,8.
Ja, das habe ich schon mal irgendwo gelesen.
So, und 1 zu 0,8.
Das Marketing hat funktioniert, kam irgendwo bei mir an, aber ich habe es nicht verstanden.
Jetzt will ich mal 2 Sachen kurz ausführen. Ja. Jetzt wird es nämlich interessant.
Aber das ist ja viel weniger Glucose, also ist ja fast 1:1.
Richtig, ja. So. Lassen wir das mal einen Moment so stehen. Also 2:1 war lange Zeit die Sau, die durchs Dorf getrieben wurde. Jetzt ist es 1:0,8. Es gibt Produkte, die das ganz groß draußen draufschreiben. So. Lassen wir einen Moment so stehen. Was ist der Unterschied zwischen 2:1 und 1:0,8? Dass natürlich bei dem 1:0,8 der Fructoseanteil nochmal deutlich erhöht ist. Jetzt gibt es, und das kann keiner widerlegen, das ist definitiv 100% gesichert, da gibt es so viele Artikel und so viele Studien und so viele Berichte, selbst NDR hat das schon im Fernsehen aufgegriffen, NDR hat auch eine tolle Seite dazu gemacht, die man schnell durchlesen kann. In der westlichen Hemisphäre leiden 30-40% aller Menschen unter einer Fruktoseintoleranz.
Sind das, was bedeutet das genau? Dass ich das nicht mal Obst essen kann?
Nee, oder? Das führe ich aus. Okay. Es gibt zwei Fruktoseintoleranzen. Es gibt, ich glaube, jetzt hoffentlich spreche ich das richtig aus, die hereditäre Fruktoseintoleranz, die ist prozentual in der Bevölkerung ganz, ganz selten. Das hängt mit einem Enzymmangel zusammen, die können wir komplett vernachlässigen. Und dann gibt es die Fruktose-Malabsorption. Und das ist das, was eben 30-40% aller Menschen auf der westlichen Hemisphäre haben. Was ist eine Fruktose-Malabsorption? Es geht um ein Carrier, das heißt, das ist ein Protein, was in unserem Darm sitzt. Das nennt sich GLUT5. Und dieses GLUT5-Protein ist sozusagen der Transporteur der Fruktose. Und das ist, wenn du wirklich Fruktose gar nicht verträgst, dann zum Teil gar nicht vorhanden oder es ist nur wenig vorhanden oder es ist, wenn jemand sagt, ich kann eigentlich alles zu mir nehmen, dann hat er das eben in ausreichenden Mengen vorhanden. Grundsätzlich, und jetzt kommt was Wichtiges, das habe ich auch nochmal abgeklärt mit einem Gastroenterologen, weil mich das interessiert hat, wie die Mediziner dazu stehen, das GLUT5-Protein, die Anzahl von GLUT5-Proteinen im menschlichen Körper ist bei jedem Menschen unterschiedlich.
Das heißt,
das muss man erstmal einmal jetzt so sacken lassen. Das ist erstmal Punkt 1. Also, wir haben jetzt zwei Fakten. Wir haben 30-40% aller Menschen in der westlichen Hemisphäre leiden unter Fruktose-Malabsorption. Das heißt, ein Mangel an GLUT5-Protein. So, gleichzeitig wissen wir auch, selbst wenn GLUT5-Proteine vorhanden sind im Darm, die Menge ist pro Mensch unterschiedlich. Wichtig zu wissen ist noch, das schiebe ich an dieser Stelle auch ein, deswegen auch GLUT5, das Gut-Training. Wir können als Mensch, wenn wir einen Mangel an GLUT5-Proteinen haben, das ein Stück weit auch wieder aufbauen. Das heißt, das kann man ein wenig trainieren, dass wir dann eben auch wieder GLUT5-Proteine synthetisieren und dann eine höhere Anzahl haben. Allerdings nicht, ich sage mal, bis in den Bereich, wo man sich vielleicht hinein wünscht. So, und wenn ich jetzt diese Fakten mal zusammennehme, dann wird schon klar, dass selbst bei 2:1 wir ein Problem haben mit den 30-40% der Menschen, die eine Fruktose-Malabsorption haben. Bei 1:0,8 wird es ja noch schlimmer, weil der Anteil an Fruktose noch höher ist.
Wie finde ich das denn raus?
Da gibt es einen H2-Atemtest, also auch wieder über den Atem. Bieten viele Ärzte an. Kann man eigentlich, ich glaube, inzwischen gibt es das sogar so zu kaufen, online-mäßig, kann ich mir schicken lassen und schicke ich dann ein. Ich muss allerdings dazu sagen, und die Fälle häufen sich. Ich habe einen Fall, den habe ich mir noch ausgedruckt. Den kann ich ja, den lese ich mal kurz vor. Das ist ganz kurz, weil das ist witzig, weil der Bezug nimmt auf unseren ersten Podcast, den wir gemacht haben. Ich sage jetzt nicht den Namen aus datenschutzrechtlichen Gründen. Den habe ich vor kurzer Zeit erst gekriegt. Hallo, liebes Quisi-Team. Ich habe mir das Video auf Ihrer Seite von Herrn Mielenk angeschaut. Ich habe seit 3-4 Jahren immer wieder Probleme mit meiner Verdauung und bin von Arzt zu Arzt gerannt. Keiner konnte mir helfen. Ich war öfters kurz davor, das Radfahren an den Nagel zu hängen, da ich mich nie von intensiven Einheiten erholen konnte. Ein Fruktose-Atemtest bei einem Arzt ergab keine Fruktoseintoleranz. Die Aussage im Video, Fruktoseintoleranz, welche nur unter Belastung auftritt, war aber offensichtlich Gold wert. Seitdem ich Basic Formula nutze, habe ich keine Probleme mehr. Vielen Dank für diese Aussage. Warum habe ich das jetzt vorgelesen? Wir haben zig Fälle, wo Leute einen H2-Atemtest machen, dann sagen, ich habe keine Fruktose-Malabsorption, ich habe aber nach wie vor Probleme und kriegst sie nicht im Griff, wo ich dann sage, ja, lass Fruktose komplett weg und die dann danach beschwerdefrei sind.
So. Aber das, was er jetzt, das Stichwort, was ich am wichtigsten fand, unter Belastung.
Genau, das ist der entscheidende Punkt.
Das heißt, wir sind unter Belastung nicht in der Lage, Fruktose also wir sind intolerant, nur während wir in einer harten Belastung sind.
Ganz genau.
Oder einige.
Ganz genau. Also es ist ja, ich habe es ja mal im ersten Podcast auch ausgeführt, warum ist unser Magen-Darm-Trakt im Sport während der Belastung so unter Stress? Das ist ganz einfach, unser Blut ist in den Beinen, den Gliedmaßen und vor allen Dingen beim Radfahren natürlich in den Beinen. Das heißt, wir haben natürlich ein Energiedefizit im Magen-Darm-Trakt. Und anscheinend, ich habe da noch nichts zu gefunden, da gibt es jetzt keine Studie für, ist es dann so, dass eben diese Anzahl von Glut-5-Proteinen eine Riesenrolle spielen, wenn noch weniger Energie da ist, auf Mars schlägt es um und dann kriege ich Probleme mit Fructose. Obwohl, weil der H2-Atemtest wird ja nicht unter Belastung gemacht. Nee.
Aber das ist ja eigentlich ganz spannend, weil man könnte jetzt ja die These aufstellen, dass wir da eigentlich noch relativ im Dunkeln tappen. Weil wenn ich das richtig verstehe, ist ja Fructose bei den Profisportlern ein zusätzliches Element, weil das eben nicht über den Magen-Darm-Trakt verstoffwechselt werden muss, um in die Muskeln zu wandern, sondern es wird über die Leber verstoffwechselt.
Es geht nochmal den Umweg, ist vielleicht falsch
genau, ausgedrückt. Genau, aber es ist, wie genau das funktioniert, weiß ich auch nicht. Aber so rein mein ganz einfaches Verständnis ist einfach, ich habe nochmal einen Baustein mehr, mit dem ich noch mehr Energien zu den Muskeln kriege. Den nutze ich über die Leber, weil der Rest ist ja schon voll mit Zucker. Der ist damit beschäftigt. Und wenn ich das weglasse und nicht intolerant bin, dann verschenke ich ja dieses Potenzial, wo ich mehr Energie zum Muskeln kriege.
Das ist grundsätzlich die Annahme, die draußen herrscht. Empirisch können wir sagen, ich sage jetzt bewusst wir, weil ich da auch, glaube ich, deutlich im Namen vom Dr. André Albrecht sprechen kann und von anderen, ist es so, dass die Grundannahme da eben auch ist, dass nur die Aufnahme von Glucose sehr beschränkt ist. Da können wir sagen, das stimmt nicht. Also wir haben zig Beispiele, wo wir Athleten haben unter sehr hoher Belastung, die 100 Gramm pro Stunde und mehr zu sich nehmen.
Reine Glucose. Und die auch ein Rennen gewinnen können?
Auch ein Rennen gewinnen können, und wo es kein Problem gibt. Ich glaube, dass die alte Studienlage, was haben die, wie haben die es aufgenommen? Wie weit waren die, hatten die Gut Training überhaupt schon gemacht? Wie weit, was war das für ein Produkt? Auch osmolaritätsmäßig betrachtet und so weiter und so fort. Da spielen ja zig Dinge eine Rolle. Und ich glaube, dass da eben einfach noch sehr viel Licht ins Dunkel gehört. Nur eins ist völlig klar, nochmal zurückgreifend jetzt auf das, was ich gesagt habe, 30-40%, das ist gesichert. Aller Menschen in der westlichen Hemisphäre haben eine Fructose-Malabsorption. So, und die E-Mail, die ich vorgelesen habe, ich könnte mehr solcher E-Mails vorlesen.
Nee, wir haben einen, wir haben David als Kollegen hier, der hat unseretwegen, als er hier angefangen hat zu arbeiten, gesagt, probier das mal. Und der nimmt jetzt ja auch nur noch das Basic Formula und sagt, dass das das erste Mal, dass das Gel für ihn funktioniert. Ja. Also die Geschichten habe ich auch schon oft gehört. Das Basic Formula bei euch jetzt, um da für dich vielleicht auch mal ein bisschen Werbung zu machen und für uns, wir haben es ja bei uns im Shop auch, ist ja nicht nur fruktosefrei, sondern auch generell, glaube ich, das cleanste und einfachste Produkt, was ihr habt, weil ihr da so gut wie, ich glaube, ihr habt nur die Kohlenhydrate und Salz, meine ich, plus Konservierungsstoff, das hattest du ja auch mal erklärt.
Also beim Gel, ja.
Beim Gel auch Konservierungsstoff, weil ohne geht's nicht. Wenn wir jetzt vom Gel sprechen, wenn man das Pulver in die Flasche nimmt, glaube ich, dann ohne. Und letztendlich, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass es die Fructose ist und nicht irgendein anderer Stoff? Bist du dir da sicher, dass es dann der Wegfall von Fructose auch immer ist? Ihr habt ja auch andere fruktosefreie Gels, die nicht Basic Formula sind.
Also es ist, ich sag mal, bei mir sind alle Athleten, wenn ich jetzt zurückblicke, die mit Problemen angekommen sind, es war immer die Fructose. Es war wirklich immer die Fructose. Und wir sind, wenn wir mal überlegen, 30-40% ist auch natürlich eine extrem hohe Anzahl an Menschen, die grundsätzlich unter Nichtbelastung schon diese Malabsorption Problematik haben. Ich bin auch so ein Fall. Also ich habe einmal auf Malle im Frühjahr jetzt den Fehler gemacht, habe ich mich auch zeitmäßig verschätzt, hatte nicht genug dabei, habe dann angehalten, dann ein Produkt gegriffen, was nur auf Spanisch, mein Spanisch ist noch nicht gut genug, massive Magenprobleme bekommen und dann auch
Darmprobleme. Wie äußert sich das? Ist das dann Bauchweh, Völlegefühl?
Ja. Das ist bei jedem unterschiedlich. Manche haben ja wirklich, dann kriegen sogar Durchfall, manche haben einfach nur einen fürchterlich aufgeblähten Magen. Bei mir ist es so, dass es eigentlich erst Magen ist, das beruhigt sich nach einer Zeit, aber dann ist es auch der Darm, der da in Unordnung gerät und sehr, sehr unangenehm. Ich habe mich natürlich fürchterlich geärgert, weil ich war flott unterwegs und kam gerade vom Orient zurück und wollte wieder Richtung Norden. und war nicht schön. Also insofern, ich bin
in
so...
In dem Augenblick hast du auch nicht das Gefühl, das Gel gibt dir dann Energie, sondern eher umgekehrt.
Da geht eigentlich gar nichts mehr, hat man das Gefühl. Also du willst ja weder trinken noch essen. Also bei mir ist dann wirklich so, das ist wie, als würde da irgendwie so ein Kloß drin stecken, der alles versperrt. Und ich reagiere da wirklich extrem drauf. Vielleicht bin ich deswegen auch so früh angefangen, eben auch und zum Glück dann eben mit André drauf zu kommen, wir brauchen viel mehr Produkte ohne Fructose. Oder eben auch, wir haben Produkte mit wenig Fructose, Produkte mit mehr Fructose. Wir haben ja ein extrem breites Mischung, die wir anbieten. Wir haben Produkte im Gelbereich mit Isomaltulose. Das ist zwar, Isomaltulose ist Glucose, Fructose, enzymatisch verändert. Wissen aber, dass viele, die mit Fructose ein Problem haben, bei der Fructose-Malabsorption, damit kein Problem haben. Also, ne, also man sieht auch schon wieder, es hängt auch an der Zusammensetzung. Also wie ist die Fructose drin? Es gibt auch ganz krasse Beispiele im Markt. Ich habe auch einen Mitwettbewerber darauf hingewiesen, weil ich einfach mehr oder weniger darauf hinweisen wollte, weil einfach zu viele Athletinnen und Athleten hinterher Probleme haben. Der hat Werbung gemacht mit keine Fructose. Und ich kannte das Produkt und habe so, wie kommt der auf diese Aussage? Bei denen ist sogar einfacher Haushaltszucker drin, Saccharose. Saccharose ist 50% Glucose, 50% Fructose. So hast du schon wieder das gleiche Thema. Das heißt, was nämlich das nächste ist, in den Inhaltsstoffen nicht einfach nur durchlesen, steht keine Fructose drauf, Ingwerzuckersirup, Saccharose etc. enthalten alle Fructose.
Das wollte ich jetzt auch, wäre auch meine nächste Frage. Wir sprechen jetzt über Fructose und Glucose. Fructose hört sich ja so nach Frucht an, wenn ich jetzt, was wäre denn, wenn ich jetzt einen Apfel esse? Bin ich dann, geht es mir dann auch schlecht als jemand, der Fructose intolerant ist? Oder ist das eine andere Art, ist es dieses synthetische Pulverform, beziehungsweise wo kommt das überhaupt her, euer Pulver, wenn ihr Fructose irgendwo zufügt?
Fructose, also es gibt verschiedene Rohstoffe, die verwendet werden können, im Grunde genommen, um Fructose herzustellen. Fructose ist letzten Endes, wenn du das jetzt sagst, mit dem Apfel, wenn jemand eine Fructose-Malabsorption in einem hohen Grad hat, wird er mit dem Apfel schon die Probleme haben. Es gibt viele, die sagen, wenn ich mal ein Glas Apfelsaft trinke, dann rumort es bei mir schon. Mhm. Das ist immer so ein deutliches Zeichen. Aber es ist, wie gesagt, auch auf so einer Skala von 1 zu 100 wahrscheinlich, je nachdem. Wir wissen ja, die Anzahl der GLUT5-Proteine ist unterschiedlich. Wie viele hast du davon? Hast du vielleicht gerade eine Antibiotikum-Kur hinter dich gebracht? Hast du, ich weiß, das findet man auch, habe ich ChatGPT mal zu befragt, selbst der Hormonhaushalt hat Einfluss auf GLUT5-Proteine etc.
Das ist also ganz spannend, ist ja, weil ich
sehr
hatte
individuelles
mal,
Thema.
Ich hatte mal eine schwere Lebensmittelvergiftung, wo ich 4 Wochen dran zu knapsen hatte. Ja. Und dann ging es mir eigentlich gut und dann habe ich eine Apfelsaftschorle getrunken und die kam unten gleich wieder raus. Sehr geschützt. Könnt ihr euch bildlich vorstellen da draußen. Das ist
tue ich
ja,
jetzt mal lieber nicht.
Ne, und das hatte ich ja nie. Ich habe seitdem, kann jetzt theoretisch Apfelsaftschorle trinken ohne Probleme. Ja. Aber das spricht ja für dieses Enzym, was vielleicht leergeräumt war. Weil nach so einer
Protein.
Weil wenn der Magen einmal leergeräumt ist, ist ja alles weg.
Ja, vor allen Dingen im Darm. Also
der Darm, meine ich ja, genau.
Im Darm. Gar keine Frage. Also wie gesagt, wir bauen es ja auch wieder auf. Wir können es in gewissen Mengen eben auch
spannend
aufbauen.
Ja, ja.
So, jetzt das muss man bei Fructose bisschen, ja, eben auch sagen, da vielleicht nochmal ganz wichtig, vielleicht ein Hinweis, vielleicht kennt man es in der Familie, vielleicht Freundin, Ehefrau, Ehemann, was weiß ich auch immer. Die Anzahl, da gab es auch schon einen schönen Bericht drüber, sowohl auf der Welt, ich glaube Stern wurde auch irgendwann ein Artikel drüber geschrieben. Wir haben ja auffällig hohe Anzahl, signifikante Erhöhung von Fettleber, die nicht mit Alkohol
zusammenhängt. Naja, das Fructose-Thema, das ist ja dieses, dass die Apfelsaftschorle soll man ja gar nicht mehr trinken.
Das Problem ist eben,
und dass frisch gepresster Orangensaft ist überhaupt nicht gesund.
Na, das ist so Quatsch. Also das würde ich so überhaupt nicht unterschreiben wollen, nur die Menge. Weil es geht darum, dass wenn wir gewisse Mengen auf einmal zu uns nehmen an Fructose, wird nur ein Teil für den Energiestoffwechsel herangezogen und der andere wird in Fette gewandelt.
In der Leber
so, vor allem. Ne? Ich hoffe, sie nimmt es mir nicht übel. Ich brauche ja keinen Namen. Eine Buchhaltungskraft von mir, die sich sehr, sehr gesund ernährt, die auch schon 20 Jahre in meinem Unternehmen ist, über 20 Jahre, und die kam zu mir und hatte dann eben auch sehr hohe viszerale Fettwerte, und viszerales Fett. Das ist das Fett um die Organe herum. Und ich habe gesagt, na, überleg mal, was du isst. Du bist so gesundheitsorientiert. Die Mengen an Früchten, die du konsumierst, enthalten so viel Fructose, dass du dir da automatisch wieder ein Problem mit reinholst. Und da sind wir wieder bei meinem Lieblingswort, Balance.
Ja, ja, also ich glaube auch, dass einen frisch gepressten Orangensaft kann man hier und da mal am Sonntag sich zum Frühstück vielleicht gönnen.
Definitiv.
Aber die Fruchtsäfte an sich zu trinken und natürlich überhaupt, glaube ich, ist ein großes Problem in der Zivilisation, dass, meine ich, Fructose wahrscheinlich billiger ist als echter Zucker, dass dann viele Süßgetränke einfach Fructose gesüßt sind, Eistee und so weiter. Und meine Frau im Kinderärztlichen, die kennt das ja auch, dass die Kinder jetzt damit Fettleber immer mehr werden. Ja. Das ist aber am Ende das Trinken mehr. Ne? Dass einer zu viel Obst isst, da muss man sich schon sehr gesund ernähren.
Ja, oder aber versuchen. Das ist dann eben auch ungesund am Ende wieder, wenn die Balance nicht mehr ist.
Wenn man da zu viel nimmt, aber ich glaube, die Getränkenummer ist eine ganz, ganz große Falle, glaube ich.
Ja. Also, aber um nochmal zurückzukommen, ich glaube, ganz wichtig ist diese Aussage damals von 60 Gramm Glucose pro Stunde aus unserer Sicht falsch. Das kann deutlich mehr sein. Ist eben eine Frage von Osmolarität, wie wird es zugeführt und so weiter und so fort. Und der zweite Punkt ist eben, und da sind wir wieder bei der individuellen Kohlenhydratzusammensetzung. Wenn ich meine Werte hochschrauben will pro Stunde, weil ich es brauche, weil ich auch die Leistung entsprechend abrufen kann über einen längeren Zeitraum, dann muss man eben genau schauen. Und da ist eben, das war jetzt das zweite Kapitel, die Fructose. Wenn man dann Magen-Darm-Probleme bekommt, einfach mal schauen, Fructose. Ich habe zum Beispiel, wir haben es jetzt auf der Website auch erweitert, du hast eben ein Produkt von uns genannt, Basic Formula. Das ist natürlich prädestiniert dafür, für sich selber mal rauszufinden unter Wettkampfbedingungen, wie viel Fructose vertrage ich. Weil ich kann mir Fructose, kann ich ein Kilo im Formhaus kaufen. Mhm. So, und dann kann ich natürlich einfach zum Getränk entsprechend, ich fange vielleicht an mit 20:1. Vertrage ich? Okay, 15:1. Vertrage ich immer noch? 10:1. 5:1. 2:1. Und so kann man, und so wird es übrigens bei den Profis auch gemacht. Genauso. Wenn es darum geht, dass die haben natürlich auch, es gibt Profis, die gar keine Fructose vertragen, wo entsprechend auch komplett fruktosefrei gearbeitet werden muss. Aber bei denen, die es vielleicht bedingt vertragen, wird eben individuell geguckt und dann wird gemischt und dann guckt man genau, was funktioniert, bis zu welcher Grenze funktioniert
es. Ab wann wird mir schlecht?
Exakt. Ab wann kommen die Magen-Darm-Probleme? Ab wann habe ich Bauch,
Blähbauch? Das ist der Indikator am Ende des Tages.
Ganz genau.
Und Leistungsoutput-mäßig, dann ist aber ja tatsächlich, kann ich aber ja auch dann nicht sagen, wenn dann jemand 100 Gramm Kohlenhydrate zu sich nimmt, die zum Beispiel aus 80 oder sagen wir mal, wenn einer wirklich 2:1 nimmt, hat er 70 Gramm Glucose, 30 Gramm Fructose. Wenn ich jetzt bei jemandem, der fruktoseintolerant ist, dann mache ich ja aus den 100 Gramm 100 Gramm Glucose. Die kann aber ja vielleicht auch nicht aufnehmen, weil die Glucoseaufnahme ja wahrscheinlich auch begrenzt ist. Oder ist das dann?
Ja, das habe ich ja gerade gesagt. Früher sagte man 60 Gramm pro Stunde. Wir können empirisch nachweisen, es stimmt einfach nicht. Also wir haben auch Athleten, die bis zu 100 Gramm. Aber auch das ist individuell. Auch der Carrier für Glucose. Ich weiß bei habe ich das mit? Also das geht ja so tief. Es ist übrigens, da ist ChatGPT. Ich bin keiner, der ChatGPT nun alles glaubt. Was ich immer mache, ist, ich hole mir die, wenn ich nicht weiterkomme, hole ich mir die ersten Informationen über ChatGPT und dann gehe ich an die Mediziner ran, die mir dann Rede und Antwort stehen müssen. Genau, es ist bei GLUT5 zum Beispiel, gibt es das SLC2A5-Gen. Also das geht ja auf die Genbasis runter. Die bestimmt, dieses Gen bestimmt schon mal, wie weit wir eigentlich GLUT5 normalerweise da haben. Wir haben übrigens auch als Baby wenig GLUT5. Das wird nach und nach erst aufgebaut. Mhm. Also auch spannend zu sehen. Und so ist es übrigens auch bei dem Carrier für Glucose. Und,
der eine mehr, der andere weniger.
Ja, das ist, glaube ich, nicht wie beim GLUT5. Es gibt kaum jemanden, der Glucose nicht, also eine Glucose-Malabsorption, das Wort wird es wahrscheinlich gar nicht geben. Das ist wirklich ausgeprägt bei Fructose. Aber die Mengen, die damals so gesagt wurden, da wissen wir, das kann deutlich mehr sein. Und ich glaube, da ist alleine schon die Osmolarität ganz, ganz entscheidend, dass die eben möglichst niedrig ist bei dem, was ich da zu mir führe.
Okay. Die Glucose. Jetzt reden wir natürlich von Produkten, die man zu sich nimmt, Gels, wo man in sehr reiner Form diesen Zucker. Glucose ist Einfachzucker, kann auch Mehrfachzucker sein, oder?
Glucose ist ein Einfachzucker. Saccharose ist ein Zweifachzucker.
Also Saccharose ist Fructose und Glucose.
50-50.
Maltodextrin ist ja auch, ist Glucose oder was?
Glucose aneinander verknüpft, muss man sich so vorstellen, langkettiger.
Und was ist jetzt der Unterschied zum, warum kann ich nicht einfach Haushaltszucker in mich reinfüllen statt eure Glucoseprodukte?
Ja, du nennst sie jetzt Glucoseprodukt. Ich lege immer Wert darauf. Immer, bei uns ist immer der Hauptbestandteil Maltodextrin.
Ja.
Ich glaube, der allerwesentlichste Punkt bei, warum wir Maltodextrin verwenden, dass Maltodextrin eine deutlich geringere Osmolarität hat, als wenn wir die gleiche Menge an Glucose reintun würden. Okay. Das ist, und Osmolarität ist, wir wissen, Magen-Darm-Trakt, Energiedefizit. So, wir wissen, ich hatte es ja auch beim ersten Podcast erklärt, geringere Osmolarität heißt einfach, der Körper kann es einfacher und schneller aufnehmen. Und deswegen ist natürlich ein Maximum definitiv auch immer ein Fokus drauf zu legen, die Osmolarität niedrig zu halten. Und zum Beispiel ein reines Produkt, das jetzt nur Glucose, Fructose enthält, ist natürlich auch, da gibt es auch einige Anbieter, die dazugelernt haben, inzwischen ein großer, der auch aus dem Dextro-Bereich, wo ich jetzt gerade komme, kommt, der hat ja auch ein neues Produkt rausgebracht, das dann eben auch jetzt dann langkettige Kohlenhydratpolymere enthält. Warum? Weil natürlich die Energiefreigabe versetzt erfolgt. Du hast dann nicht diesen Peak. Kurzzeitig richtig Energie und dann kommt eigentlich nichts mehr. Deswegen ist ja eine gute Kohlenhydratmischung, dass du einen gewissen Anteil an Einfach-Zweifach-Zuckern hast und dann einen Hauptanteil eigentlich hast, der die Energie langsamer freisetzt.
Das ist das Maltodextrin, weil die aneinander gekettet sind.
Okay. Genau.
Und das heißt?
Mit dem Vorteil dann eben noch der geringeren Osmolarität.
Und wenn ich jetzt normalen Haushaltszucker nehme, nehmen wir jetzt mal als Platzhalter die Cola, ist ja dieses typische, wenn die erste Cola getrunken wird, am Ende des Wettkampfes muss ich immer Nachschub holen.
Naja, die Gefahr ist bei einem Einfach- und Zweifachzucker, auch das ist individuell menschlich sehr unterschiedlich. Ich nenne es ja immer den Cola-Effekt. Ich glaube, dass leider noch nie, ich wüsste es jedenfalls nicht, eine Studie dazu gemacht wurde. Ich glaube, dass viele Unfälle auf den Autobahnen teilweise auf diesen Cola-Effekt beruhen. Die Leute halten an, sind übermüdet, holen sich eine Cola, hat natürlich auch Koffein, damit auch ein Wachmacher. Aber das Problem in Cola ist tatsächlich nur Saccharose drin. Übrigens spannend.
Auch Fructose.
Ich bin letztens hellhörig geworden, als der amerikanische Präsident irgendwie auf Cola einwirken wollte, dass die einen anderen Zucker verwenden, wo ich gesagt habe, habe ich noch nie kontrolliert, bin natürlich sofort ins Netz, weil da war ich hellhörig. Und was ist, tatsächlich ist es so, wir haben bei uns in Deutschland, in Europa, eigentlich in ganz Europa wird in Coca-Cola Saccharose verwendet. Und in Amerika ist es ein High Fructose Maize Syrup oder irgendwie sowas.
Also ja, das ist High Fructose Corn Syrup.
Und das ist natürlich.
Das kennt man in Amerika. Das ist ja in Europa, glaube ich, nicht erlaubt. In Amerika ist ja alles High Corn Fructose Syrup. Und das ist ja das Fettleberding. Genau, überhaupt.
Exakt.
Aber das ist das schon mir, lange bekannt.
Ja, mir war das gar nicht klar, weil ich auch kein großer
Cola-Trinker bin. In Amerika krass. Ja, ja, überall. Weil es halt nichts kostet. Ja. Also das ist ein Preisding. Der echte Zucker ist teuer und das nicht.
Ja. Ja, ja. So, auf jeden Fall, der Cola-Effekt auf der Autobahn, warum sage ich, kommen Unfälle daher? Beim Einfach-Zweifachzucker ist es einfach so, unsere Bauchspeicheldrüse schüttet mehr Insulin aus als benötigt. Mehr Insulin als benötigt heißt, ich falle unter meine normale Blutzuckerkurve nach einer Zeit. Und dann kommt dieses richtig müde sein, dieser Kurzzeit oder dieses, wo man kurz wegnickt. Und das ist im Grunde genommen eben immer die Gefahr. Und wenn wir eine Unterzuckerung im Sport haben, boah, das ist unschön.
Die will, glaube ich, keiner. Ja, das sind ja diese Glucose-Spikes. Das ist ja auch viel Thema, habe ich auch schon viele Podcasts drüber gehört. Da gibt es ja auch so eine Französin, deren Namen mir jetzt nicht einfällt, die dann sagt, da gibt es auch Hacks mit vorher eine Karotte essen und dann in das Stück Kuchen, dann kann man das wohl ein bisschen abmildern, aber da bin ich mir nicht so sicher, ob das alles so richtig und funktioniert. Aber das ist ja das große Ding auch in der Freizeit. Ja. Zucker vermeiden, weil du hast immer diesen Spike und eine halbe Stunde später brauchst du wieder Zucker. Das ist das Craving oder eben der Mittagsschlaf, ne? Du fällst halt tot um, in Anführungsstrichen. Also das ist ja dieses Zuckerding und das willst du ja im Sport auch nicht haben. Aber richtig. Das Das finde ich aber spannend, weil du eben gesagt hast, es gibt Hersteller und das meine ich auch selber beobachtet zu haben. Ich gehe auch immer gerne mal eine Zutatenliste durch, dass ich immer die Gels mit Maltodextrin war immer das schon, bevor wir uns kennengelernt haben, was bei mir funktioniert hat zum Beispiel. Und das kann man sich ja auch, und da muss man ja auch diesen Disclaimer sagen, wer Bock hat, sich einmal Maltodextrin zu kaufen und sich das selber anzumischen, ginge ja auch. Ja. Es gibt aber Gels da draußen, wo wirklich nur Glucose, Fructose auf den Labels steht. Die haben dann auch kein Maltodextrin drin oder ist das da irgendwo verschleiert?
Nein, das ist tatsächlich so. Es gibt sogar jemanden, der sich damit brüstet, im Darmbereich führend zu sein und tolle Produkte auf den Markt zu bringen, was glaube ich auch stimmt, der dann mit einer Sportlinie rausgekommen ist und als ich dann die Kohlenhydrate drin gesehen habe, habe ich nur den Kopf geschüttelt, weil da hat jemand sich aus meiner Sicht keine Gedanken gemacht, weil wie gesagt, da ist schon allein die Osmolarität viel zu hoch. Alleine aber das ist ein Grund, den ich gar nicht akzeptieren würde, wo ich sagen würde, absolut suboptimal.
Ja, Osmolarität muss ich dich gleich nochmal fragen, wie wir das mal einfach erklären können, was damit überhaupt gemeint ist.
Du hast im ersten Podcast, warst du dabei. Mensch, wo warst du mit deinen, hast du den nicht abgespeichert? Ich würde dir empfehlen, den Podcast nochmal zu
machen. Ja. Die Frage ist, ob man es in einfachen Worten nochmal in ein, zwei Sätzen sagen kann. Für die
Mineralwasser.
Ja.
Hier sind Mineralien drin. Die Mineralien sind gelöst, haben Druck zueinander. Der Druck der Mineralien zueinander ist der osmotische Druck oder die Osmolarität. Jetzt tue ich in dieses Glas Mineralwasser alles Mögliche rein, Vitamine, Proteine, löst das alles auf. Was passiert? Der Druck der gelösten Teilchen zueinander wird höher. Und wir müssen uns nur merken, je höher der osmotische Druck, desto schlechter geht es bei uns durch.
Ja, das mit dem, so grob weiß ich es noch, ich könnte es nur nicht erklären, dass ja einfach irgendwann ist ja auch eine Lösung gesättigt. Und wenn ich dann, gibt es auch, weiß ich nicht, dann, ich meine, wir haben auch über den Salzhaushalt gesprochen und das spielt ja auch noch eine Rolle, ne? Dass wenn du zu viel oder zu wenig Salz hast, dann fängt der Körper an, dem Darm Wasser zu entziehen oder umgekehrt oder Wasser einzulagern sogar. Das ist ja ganz spannend. Das bedeutet, Osmolarität in dem Zucker-Kohlenhydraten-Fall, dass man, wenn man jetzt nur Glucose nimmt, dass das osmotisch zu hoch ist? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Wenn ich jetzt nur Glucose nehme,
jetzt vorsichtig. Im schlimmsten Fall einfach einen Löffel Zucker.
Wenn ich jetzt nur ein Maltodextrin nehmen würde, es wird entschlüsselt als nur Glucose am Ende. Also Glucose oder Maltodextrin? Weil Maltodextrin besteht aus Glucose, nur miteinander verkettet. So, das heißt, das Maltodextrin hat eben diesen Vorteil, langsamer die Energie abzugeben und gleichzeitig noch eine deutlich geringere Osmolarität bei gleichen physiologischen Brennwert zu haben.
Weil es nicht sofort Glucose ist, sondern ein bisschen dauert, bis es zur Glucose wird.
Das ist eine chemische Sache. Ich bin nicht der Doktor der Chemie, okay. Um dir jetzt zu sagen, warum ist jetzt die Osmolarität bei Maltodextrin niedriger? Will ich mir jetzt gerade gar nicht überlegen. Ja. Aber es ist einfach so. Am Ende ist es natürlich so, es wird entschlüsselt, ich nenne es jetzt mal entschlüsselt, es wird verdaut und es werden natürlich dann einzelne Glucose-Teile daraus. Aber grundsätzlich ist es erstmal von der Osmolarität und auch was die Energiebereitstellung angeht, langsamer und von der Osmolarität deutlich geringer.
Jetzt sprechen wir natürlich die ganze Zeit von Gels. Mhm. Und ab wann reicht denn so ein Gel nicht mehr? Kann ich wirklich 10 Stunden Sport treiben nur mit Gels? Außer, dass sie mir aus dem Hals raushängen?
Naja, die Frage ist eine
so. Oder eben mit Kohlenhydratmischung im Wasser? Oder also, ab wann brauche ich denn doch was Festes?
Also ich glaube, also jetzt wäre es schön, Gastroenterologen zu haben, weil wenn ich jetzt sage, jemand will 36 Stunden auf dem Rad sitzen, also ohne Pause, gibt ja Leute, die sowas Wahnwitziges tun, da frage ich mich immer, die Frage habe ich mir wirklich schon gestellt und ich habe es wieder vergessen, sie mir selbst zu beantworten, indem ich Leute mal dazu befrage, was ist eigentlich mit unserer Darmperistaltik, ab wann wird es ungesund, dass wir keine Ballaststoffe zu uns nehmen, weil was ist in Gels und Getränken nicht drin, Ballaststoffe, warum brauchen wir Ballaststoffe, die natürliche Darmbewegung zu unterstützen. Mhm. Damit die Peristaltik des Darms.
Und Protein ist halt komplett weg.
Und das, ja, Protein ist letzten Endes, da würde ich bei, ab einer gewissen Zeitdauer würde ich immer meine, also würde ich nicht auf Proteine gehen, weil viel zu aufwendig für den Körper, die zu aufzubrechen und dann eben auch zu substituieren. Ich würde immer auf die essentiellen Aminosäuren gehen, weil Proteine bestehen nichts, aus nichts anderem als am Ende aus den essentiellen Aminosäuren. Nur, dass eben viele Sachen, die wir dann noch ausschleusen müssen über Leber oder über die Nieren, bei den essentiellen Aminosäuren zu 99% wegfallen.
Das ist ja alles schon, wenn man jetzt dieses Gel-Thema nimmt, ist ja alles sehr künstliche Ernährung, in Anführungsstrichen sehr komprimiert, wo du sagst, naja, nehmen wir mal halt essentielle Aminosäuren, weiß ich, dass meine ich alle im Ei drin sind. Stattdessen nehmen wir jetzt eine Tablette, wo alle drin sind, weil wir diese ganzen Sachen, die das Ei noch hat, Fette und so weiter, während des Sportes nicht haben wollen. Das ist letztendlich für den ambitionierten Sportler, um wirklich ein Leistungsmaximum rauszuholen, wahrscheinlich unumgänglich. Aber für jemanden, der im Kopf hat, ich will Clean Eating machen, ja eigentlich ein bisschen doof, weil er ja keine echten Lebensmittel mehr zu sich nimmt, sondern die Einzelzutaten. Ist das, erstens ist das das, was man als Athlet einfach den Tod muss man sterben, wenn man der Schnellste sein will? Ist das vielleicht auch das, was die Geschwindigkeit letztendlich aktuell erhöht hat, weil man viel mehr weiß und weil man diese Möglichkeit von diesem Astronauten-Food, nenne ich es jetzt mal, hat? Und was macht derjenige, der sagt, ich will aber Clean Eating machen? Wird er nie so schnell werden wie ein normaler, wie so ein Athlet, der die Gels nimmt?
Also fasse ich tatsächlich den Begriff Clean Eating, der ist, da hast du recht, wahrscheinlich etwas enger gefasst, als ich ihn benutze. Für mich ist Clean Eating dann auch, wenn ich auf Produkte schaue, die ich aber wirklich für mich nehmen muss, sage ich jetzt mal muss, in Anführungsstriche, schaue ich drauf, dass wirklich nur das drin ist, was ich dann auch brauche. Und das ist auch schon ein Teil Clean Eating, dass ich eben bei einem Gel, auch aus Gründen der Osmolarität, der Gesundheit etc., es gibt ja immer noch Gels auf dem Markt, wo ich nur den Kopf schüttel mit künstlichen Süßstoffen. Was verdammt haben die da drin zu suchen? Das ist für mich einfach klar, dass ich einfach drauf schaue, egal was ich zu mir nehme, es reduziert zu haben auf das, was ich wirklich brauche, warum ich das Produkt überhaupt zu mir nehme. Ich gebe dir recht, wenn du Clean Eating wie du es benutzt, dann müsste derjenige auf Datteln, auf selbst hergestellte Reiskuchen gehen.
Was ist mit Honig
gehen,
zum Beispiel? Was ist mit Honig und diesem ganzen Kram?
Ganz genau. Und das, da sind aber Geschichten.
Aber da ist auch Fructose drin im Honig,
ganz,
ne?
Ganz genau. Also da kommen ganz andere Probleme hoch. Also das Problem ist ja tatsächlich, wenn wir sehr intensiv Sport treiben und dann noch sehr intensiv Sport treiben über eine sehr lange Zeitdauer, unser Magen-Darm-Trakt einfach nicht genügend Energie hat. Und da ist einfach das Thema, wir brauchen, wie im ersten Podcast damals eben auch deutlich gesagt, wir brauchen die Kohlenhydrate, wir brauchen Wasser, wir brauchen Salz und wir brauchen Kalium. Wir kommen da nicht dran vorbei. So, und in einem System, das unter einem Energiedefizit leidet, muss ich halt eben schauen, wenn ich das jetzt nicht mir da Probleme holen will, dass ich das möglichst effizient tue. Und das wird schwierig, jetzt mit normalen Nahrungsmitteln so zu sich zu nehmen. Also das sehe ich, also Nahrungsmittel, also vielleicht eher mit Früchten, Gemüse, was weiß ich auch immer, das sehe ich nicht. Also, weil das muss ja auch wieder, es muss zerlegt werden, es muss verstoffwechselt werden, ne? Die Enzyme müssen ihre Arbeit machen. Es dauert, es kostet mehr Energie etc. Das sind ja genau die Punkte, die wir eigentlich gerade alle nicht wollen. Wir wollen ja schnellstmöglich den Motor, unseren eigenen Motor mit der benötigten Energie und den Zusatznährstoffen.
Ja, das war ja, glaube ich, auch das Fazit beim letzten Mal, je langsamer oder je entspannter, sagen wir mal so, wenn ich in der Zone 2 bleibe, kann ich auch mal einen Riegel essen und kann mich normal ernähren und kann vielleicht auch mal ein Stück Kuchen oder ein Brötchen, was mir Energie gibt.
Genau.
Und je eher ich ans Limit gehe, desto weniger funktioniert das, weil einfach das Brötchen gar nicht so viel Kohlenhydrate freigeben kann, wie ich bei Puls 170, 180, 190 vielleicht verbrauche.
Ja, ich stelle mir jetzt gerade, ich bin ja auch überzeugter seit 46 Jahren Vegetarier, aber ich weiß nicht, wie heißen diese Brötchen, wo so eine riesen Metzstulle nicht, aber da ist irgendwie so ein Fleischstück drin. Keine Ahnung, ich will es mir gerade gar nicht vorstellen.
Ja.
Wenn ich das jetzt esse, wie viel Energie braucht mein Körper dann, um das überhaupt zu verdauen.
Ja, ja.
So, habe ich die überhaupt? Also mein Magen würde sowieso nach 46 Jahren Vegetarier würde rebellieren. Es wäre Ende. Aber selbst jemand, der jetzt täglich Fleisch isst, sage ich ganz einfach, das wird nicht funktionieren. Er wird nicht die maximale Leistung weiter abgeben. Oder er wird verdammte Bauch- und Magen-Darmprobleme bekommen.
Okay. Ja, wo wir haben jetzt ja das Thema so ein bisschen nebenbei angesprochen, dieses Ultrasport, der momentan stattfindet. Und da hatte ich auch einen Gast hier, der hat das Rabbit Fuel erfunden. Das ist dieses herzhafte, hat relativ niedrigkalorisch, wo er sagt, das ist vielleicht nicht die perfekte Kohlenhydratspende, die ich dem Körper gebe, aber ich gebe dem Körper mal wieder was Echtes zu essen. Und alleine das funktioniert von der Psyche und auch die Aufnahme später wieder der Gels funktioniert besser, weil sich einfach ein bisschen wieder das alles beruhigt. Wie ist das, wenn ich wirklich ein ultra langes Event mache und nicht nur Bikepacking spazieren fahre mit dem Puls 100, sondern vielleicht mit Puls 140, 150 schätze ich, je nachdem, das lässt sich immer schwer sagen, aber wenn jemand ambitioniert ist, wird er sicherlich in der Zone 3 unterwegs sein, mit Tempo unterwegs sein, nicht am Limit, wie beim 8-Stunden-Wettkampf vielleicht, wo man richtig ans Limit geht, sondern eher so zwischen Zone 2, Zone 3, denke ich, wird man hohe Tempi über, sagen wir mal, 500, 600, 700 oder vielleicht auch 1000 Kilometer fahren. Was ist da die Strategie? Ab wann brauche ich dieses normale Essen, die Proteine vielleicht auch, Kohlenhydrate? Muss ich da vielleicht auch mal wirklich extra langkettig? Brauche ich da vielleicht auch eine Haferflocke, die noch mal ein bisschen langsamer absorbiert wird, vielleicht als ein Maltodextrin? Wie muss ich mir das vorstellen?
Also du hast jetzt gerade Werte und Trainingsbereiche und Zeitdauer genannt. Da wurde mir schon ein bisschen mulmig, wenn ich mir überlege, Zone 3, 8 Stunden. Aber okay, das jetzt mal beiseite.
Ja, aber Zone 2, Zone 3 gibt es.
Zone 2, ja, definitiv.
Zone 2 und
Zone 3, 8 Stunden, da sage ich, da bist du aber schon fast im Profibereich, also
ja?
Sich so zu kennen. Aber ist ein anderes Thema, ist jetzt eigentlich egal. Worauf es, glaube ich, am Ende geht, es gibt dann nicht die eine Antwort. Weil wenn ich jetzt zurückschaue, über 30 Jahre, wen wir alles unterstützt, gesponsert haben, RAM-Einzelstarter, RAM-Teams, wir hatten Leute, die sind, ich an Joachim Franz denke, irgendwie, was der für verrückte Sachen gemacht hat, mir hinterher erzählt hat, dass er da 30 Gels am Tag zu sich genommen hat über mehrere Tage. Wir haben ja schon alle Formen, wir haben jetzt gerade eine Athletin, die 495 Marathons in 495 auf einen anderen folgenden Tagen läuft, weil sie durch jede Stadt Deutschland läuft, etc.
Ja, das ist also, ja, so ein bisschen wie Jonas Deichmann letztes Jahr.
Ganz genau. Und wenn ich mir das anschaue, es gibt nicht die eine Antwort, weil ich glaube, wir sind als Menschen von unserer Veranlagung her, von unserem Mikrobiom, wie viel Energie haben wir wirklich, was können wir gut verstoffwechseln, wie funktioniert, ich sage mal, der Darm von der Peristaltik her und so weiter. Und das ist so individuell unterschiedlich. Und auch, es gibt wirklich auch, das kenne ich auch, Athleten, die sagen, ich brauche irgendwas zum Beißen, ich brauche irgendwas gegen so ein, ich brauche das Gefühl, was Festes im Magen zu
haben. Oder eben das Rabbit Fuel, was herzhaft ist.
Genau. Mal, genau, ne? Und dann gibt es andere Leute.
Ihr habt das ja mit Tomatengel, glaube ich, mal probiert. Oder habt ihr, glaube ich, noch, ne?
Ja, wir sind hoffentlich jetzt zum Winter kommt es wieder. Wir hatten große Probleme, weil unser neuer Abfüller keine Pasteurisierungsanlage hat.
Okay.
Und Tomatengel, weil wir Biotomatenpulver benutzen, weil wir wirklich auch ein natürliches Produkt dort haben wollen, muss pasteurisiert werden.
Ah, okay,
wir sind jetzt gerade dabei, dass die Lösung auf den Tisch zu haben.
Ja.
Also es kommt wieder. Aber was ich einfach sagen will, ist, das ist ganz, ganz komplex. Und ich glaube, jeder und jede Athletin muss für sich rausfinden, was da funktioniert und was nicht. Da gibt's nicht die Antwort. Definitiv nicht. Weil ich kenne wirklich auch die ganz hart gesottene Fraktion. Ich hätte jetzt auch, wenn ich nochmal an die Susa denke, Susanne Buckenlei, die ja auch dreimal den Norseman gewonnen hat, der härteste Triathlon mit Sicherheit auf der Welt. Und die hat einen Arctic Triple auf dem Lofoten gemacht. So. Und einer der Hauptdinge, die zu sich genommen hat, Basic Formula Getränk, weil sie sagt, dann weiß ich, mein Magen-Darm-Trakt zumindest ist erstmal ruhig.
Sehr gut, und dann, wenn man die Pause macht, kann man vielleicht auch mal ein normales Essen, eine Pizza sich reinziehen, macht ihre ein, zwei Stunden Pause und fährt dann weiter. Das gibt es ja trotzdem bei den langen, ultralangen Events. Was ich da immer gesehen habe, ist, interessant ist ja tatsächlich, wenn man dann Berichte sieht von Menschen, die diese Ultras gemacht haben, auch Weltrekordberichte natürlich, auch Lachlan Morton und so weiter, die dann unterwegs waren, was die wo wie zu sich genommen haben, da sind viele Sachen aufgefallen. Die Gummibärchen scheinen Nummer eins zu sein. Witzigerweise, also normale Haribos scheint im Ultrasport die, warum auch immer, scheint eine der Möglichkeiten zu sein, sich zu pushen und dass es auch scheinbar anhält. Das ist ja auch Zucker und Gelatine hauptsächlich, würde ich sagen. Also da wurde auch nicht auf vegane Alternativen geguckt. Dann habe ich Nüsse, Nussbutter wegen der hohen Kaloriendichte. Das war, glaube ich, bei einigen, habe ich mal wahrgenommen, wo es darum geht, ich kann irgendwann diese Anzahl von 6.000, 8.000 Kalorien, ist Nussbutter das konzentrierteste pro Löffel Nussbutterproteine. Deswegen scheint auch das Snickers zu funktionieren, weil das ja auch voll mit Nüssen und Schokolade und Kram ist und hoch. Also Snickers sind, glaube ich, 600 Kalorien in so einer kleinen Riegelform, wenn ich es richtig erinnere. Dann habe ich gesehen, dass das Protein hier, Jonas Deichmann, konnte man so ein bisschen beobachten, was er so genommen hat an Pülverchen. Der hat ja wirklich flaschenvoll mit Powerbar damals, meine ich, war er gesponsert. Gleichzeitig die Proteinshakes noch zu sich genommen. Ich glaube, das geht dann bei solchen langen Mehrtagessachen auch nicht, dass du genug Protein zu dir nimmst, wo du wieder bei den Aminosäuren bist. Wo ich sage, so Proteinshake, Aminosäure-Tablette ist besser, als sich irgendwie 10 Eier zu braten, in Anführungsstrichen, oder vielleicht sogar noch ein Schnitzel, wo ja auch, oder Fisch, wo viel Protein drin ist. Also das sind dann die Sachen, die ich so sehe bei diesen langen Events. Mhm.
Da ist ja auch die Frage, lang und lang, also wie viel Ruhezeit habe ich zwischendrin, wie weit bin ich da in der Lage, also auch was ist mit Ballaststoffen, kann ich da meinem, ich nenne es jetzt mal geregelten Stuhlgang hinterhergehen oder ist das zeitlich auch alles sehr begrenzt, weil ich nur kurze Pausen habe, etc., etc., also individuell, ganz ehrlich individuell. Und zum Beispiel, weil bei mir weiß ich es unter Belastung, ich funktioniere mit Fett da gar nicht. Wenn ich kam mal, boah, das muss so Ende der 90er gewesen sein, kam mal ein Gel auf Fettbasis raus, wo ich auch dann mit einem wissenschaftlichen Netzwerk auch gesprochen, die haben auch alle das Gleiche sofort vermutet, da wird es viele in die Büsche schlagen. Und bei mir ist es so, dass dreht mein Körper ab. Ich habe selber das mal probiert, weil ich auch neugierig war, fettbasiert Energie zu mir zu nehmen. No way. Das ist so, da bin ich das Negativbeispiel, was nicht heißt, dass das bei jemand anders funktioniert.
Ja, ja.
Also, das ist die Individualität. So unterschiedlich, wie wir Menschen aussehen und ticken, so unterschiedlich sind wir auch bei der tatsächlich Verstoffwechslung von Nährstoffen.
Also muss man auch da wahrscheinlich testen, üben und so weiter.
Für
also
sich seinen Weg finden.
Bei mir ist ja so die Grenze bei so 8, 10, vielleicht auch mal 12, 13, 14 Stunden und da habe ich, aber da ist auch klar, da ist wirklich, habe ich schon in der Zone 2, oft war ich unterwegs und dann hast du mal einen Tiefpunkt, dann pedalierst du mal wieder ein bisschen langsam und dann, als ich mich wieder erholt habe, konnte ich die Zone 2 wieder halten. Niedrige Zone 2, würde ich sagen. Und für mich selber hat da auch feste Nahrung eher funktioniert als Gels. Da habe ich mich gar nicht mit Gels. Ne? Da habe ich wirklich die Riegel genommen. Da habe ich aber auch bei so einem Event jetzt im Thüringer Wald, da gab es dann auch wirklich dreimal 100 Kilometer mit 6.500 Höhenmeter, die man dann am Ende hatte. Dann hatte man 333, 6.500 war das Ziel letztendlich. Da war es aber auch so, eine Stunde, halbe Stunde, Stunde Pause machen, richtig Mittagessen, da gab es eine Suppe und Kartoffeln und so weiter. Das funktioniert wahrscheinlich nicht, wenn man auf dem Rad sitzen bleiben will. Und so muss man halt gucken, wenn man sich die Stunde Pause nimmt, ist auch hier auch beim 3-4 Stunden Coffee Ride geil. Coffee Ride, 3-4 Stunden gefahren, eine Stunde im Café sitzen, Kaffee trinken, Cappuccino trinken und ein Stück Kuchen dazu, bringt viel Energie. Das Stück Kuchen während der Fahrt zu essen, wäre wahrscheinlich nicht so zielführend gewesen. Aber dadurch, dass man sitzt, dem Körper ein bisschen Zeit gibt, habe ich das Gefühl, dass ich danach auch wieder mit Energie losfahre und wieder frisch bin.
Ist so.
Also dieses Sitzen und Pause machen ist, glaube ich, was anderes, als wenn man wirklich sich auf dem Rad verpflegt. Auf dem Rad sind dann vielleicht die Gummibärchen und die Pommes vorne drin, was man ja auch schon gesehen hat in Videos. Aber die Gummibärchentüte, die sieht man am häufigsten tatsächlich, dass die dann Gummibärchen snacken während der Fahrt. Ja. Die sind scheinbar leicht verdaulich und haben irgendwas.
Definitiv.
Und vielleicht auch einfach, weil sie lecker sind und weil man sonst Gummibärchen immer ein schlechtes Gewissen haben muss und im Ultra nicht mehr. Ein Thema, was jetzt Ein zweites Thema, was, finde ich, gerade aufpoppt oder mir auffällt, aber auch teilweise besprochen wird in der Presse. Jetzt waren wir bei dieser hohen Kohlenhydratzufuhr, ist das eine. Und das zweite ist dieses niedrige Gewicht von Radfahrerinnen und Radfahrern. Also so ein Jonas Vingegaard war immer schon so ein Beispiel für sehr niedriges Gewicht. Pauline Ferrand-Prévot im Frauenradsport hat ziemlich damit geprahlt, 5 Kilogramm weniger zu wiegen vor der Tour de France und hat damit die Tour de France auch gewonnen, hat sich sogar vorm Spiegel in so einem Reel posiert, was ich sehr, sehr strange fand, weil das sah rein optisch nicht mehr, also es sah nach, wie jemand, der magersüchtig vielleicht ist, also es hatte schon irgendwie ein komisches, also für mich eine komische Optik, die ich aus diesen Essstörungsbereichen kenne. Und sie hat sich dabei noch gefilmt und stolz im Spiegel gezeigt, wo ich dann, und dann gab es im Escape Collective, ist eine schöne Webseite mit einer Bezahlschranke zwar, aber das lohnt sich sehr, da mal durchzulesen. Die haben das 2-3 Mal thematisiert mit dem Thema Gewicht, Essstörung, Eurosport bei der Frauentour de France hat es im Kommentieren sehr thematisiert, auch mit einer Radsportlerin, die Co-Moderatorin war, die gesagt hat, sie hat das im Kolleginnenkreis auch schon festgestellt, dass wirklich Leute echte Probleme gekriegt haben. Das ist ja ein Trend, den ich ja noch schlimmer finde als alles andere im Moment, der vielleicht auch schon immer da war, zu Jan Ulrichs Zeiten auch schon, der dann sich runterhungern musste. Aber im Moment poppt das so ein bisschen bei mir auf, diese Watt-pro-Kilogramm-Geschichte. Dass die Leute wirklich nicht nur an der Gratwanderung die Schiene treffen müssen, wie viel Kohlenhydrate nehme ich während des Wettkampfs zu, sondern auch diese Schiene treffen müssen, ja, ab wann kippt das? Ab wann bin ich zu leicht? Ab wann wird das krankhaft? Hast du da auch Erfahrungen mit Leuten? Hast du es auch so beobachtet? Oder?
Nee, es gab auch, ich glaube, das Rennradmagazin hatte dazu auch ein Posting auf Instagram. Da habe ich auch kurz noch was dazu geschrieben. Und weil die Demi Wollering ja auch dazu ein Statement abgegeben hatte. Und dann ziemlich teilweise zerrissen wurde, so unter dem Motto, das ist alles Neid und etc. Ich denke, also ich sehe es nicht mehr. Ich glaube, dass der Peak von dem, was wir da erlebt haben, eigentlich vorbei ist. Und das ist auch das, was ich aus den Profikreisen zurückgespiegelt bekomme. Da nochmal der Podcast mit dem Clemens Hesse, der auch gesagt hat, dass inzwischen auch die Sportdirektoren und die Ernährungscoaches darauf achten, dass die Profis selbst im GA1-Bereich inzwischen 70 Gramm Kohlenhydrate zu sich nehmen. Und wie kommt das? Weil im Grunde genommen wissen die haben 6.000-7.000 Kilokalorien am Tag Verbrauch. Wie schütten die das überhaupt rein? Und man weiß heute, ein Profi, der unterversorgt ist, der immunanfällig ist, der krank wird, der Sportverletzungen hat, verletzungsanfälliger ist, bringt mir weniger als einer, der vielleicht mal 5 Kilo oder ein Kilo zu viel auf der Waage hat. Das heißt, das ist jetzt auch die Aussage von Clemens gewesen. Ich könnte jetzt noch ein, zwei andere sagen, wird eben auch tatsächlich viel mehr drauf geschaut, dass es nicht zu sehr in die Unterversorgung geht, weil man eben, und da ist wieder das Stichwort Red S, weil man eben weiß, wenn das sogar chronisch wird, wird es richtig böse, dann entgleisen alle Werte, also Schilddrüsenwerte, Hormonwerte, Eisenwerte etc. Und im Vorfeld, bevor es überhaupt chronisch ist, ist eigentlich schon das Problem, die Athletinnen, Athleten werden schneller krank, Verletzungsanfälligkeit, Ermüdungsbrüche etc., alles was damit einhergeht und da sind die Profimannschaften schon drauf gedrillt, klar sind ja auch hohe Investments, die da inzwischen getätigt werden, dass natürlich die Athletinnen und Athleten möglichst eben auch gesund und leistungsfähig bleiben. Also insofern, und dass es da Einzelfälle gibt, ja, mit Sicherheit. Also glaube ich sicher. Und natürlich, wir wissen als Radfahrer, du weißt es genauso wie ich, was Gewicht in den Bergen ausmacht. Also kann ich immer nur wieder sagen, 5 Watt pro Kilogramm Körpergewicht bei 7 Grad Steigung. Das ist natürlich viel, aber
das heißt, was da im Frauenradsport stattgefunden hat, ist wahrscheinlich so medizinisch untersucht, dass man sich da keine Sorgen machen muss?
Keine Ahnung. Kann ich, also möchte ich gar keine Aussage zu treffen. Ich hoffe für alle Athletinnen dort, dass die unter medizinischer Betreuung stehen. Wir dürfen ja nicht vergessen, es gibt ja auch ganz unterschiedliche Veranlagungen. Ich bin ja zum Beispiel ein sehr stämmiger. Wenn du bei mir ums Handgelenk greifst und wenn du bei dir ums Handgelenk greifst, wirst du feststellen, mein Gott, Riesendifferenz. Mhm. So, ne? Also mich kannst du gar nicht zu so einem dünnen Männchen machen, egal wie viel Körperfett ich habe. Und entsprechend sieht das natürlich bei manchen, die schon generell sehr schlank gebaut sind, wenn die sich dann auf vielleicht 6-7% Körperfett runter beamen, sieht das natürlich auch schon brutal aus. Und ich hoffe für alle, dass gerade im Profibereich, dass die so gut auch untersucht werden, auch die Blutbilder immer wieder genommen werden und so weiter, dass man da drauf schaut. Das, was ich zurückgespielt bekommen habe, ist allerdings nur aus dem Männersport, Männerradsport. Da ist es wirklich so, dass eben sogar, wie gesagt, in GR1, das heißt im Grundlagenausdauerbereich, Zone 2, selbst die Profis angehalten sind, 70-80 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde zu sich zu nehmen, um eben diese 6.000 bis 7.000 Kilokalorien möglichst eben auch irgendwie reingebuttert zu bekommen.
Ist das der Trend, der im Moment stattfindet, dass man während des Sports fuelt und die Diät dann sozusagen abseits der Einheiten stattfindet, weil das habe ich so aus Interviews, O-Tönen in der ARD bei der Tour de France so rausgehört, als dann deutsche Fahrer interviewt wurden, wo einer, ich weiß nicht gar nicht mehr, wer es genau war, dann so gesagt hat, ja, was gibt's denn zum Abendbrot? Ja, Reis und ein bisschen Hühnchen. Ja, und wahrscheinlich noch eine Soße. Ja, vielleicht ein bisschen Tomatensoße. Also ist das momentan der Trend, der wirklich am absoluten Leistungssport so eine Rolle spielt? Ich habe Mats Petersen eine Doku gesehen, der selbst als Sprinter Calorie, also wirklich abwiegen muss sein Essen, dass man sagt, okay, während des Sportes volles Programm Kohlenhydrate und abseits des Sportes darauf achten, dass man seine Fasern kriegt, seine Proteine kriegt, aber Kalorien reduziert?
Glaube ich nicht. Also meine Aussagen, also alles, was ich weiß, ist da nicht so, weil wie gesagt, 6.000 bis 7.000 Kilokalorien, wenn du dir das überlegst, du brauchst einen ganzen Tag, das aufzunehmen. Und die Portionen, die ich kenne, die da auf dem Teller liegen zum Teil, sind nicht klein. Also insofern, ich glaube, es wird schon dann nach einer Balance geguckt. Die sollen natürlich jetzt auch nicht Gewicht, man darf ja eins nicht gewissen, nicht vergessen, jedes, und wenn es jetzt um Bergspezialisten geht oder bei einem Sprinter und die wissen, am nächsten Tag ist eine ganz heftige Bergetappe, jedes Gramm Kohlenhydrat, das ich zu mir nehme, lagert ja auch immer noch zusätzlich Wasser ein. Wir haben ja diese, ich nenne das immer Doppelung. Also insofern natürlich auch nicht zu viel. Ist wieder mein Lieblingsstichwort. Was kommt jetzt?
Es ist am Ende wieder genau die Dosis. Dosis, ne?
Wahrscheinlich. Ja, die Balance. Balance. Und die werden eben ganz genau schauen, wie viel verbraucht er, wie viel hat er verbraucht, was soll der aufnehmen, wie viel hat er während der Einheit zu sich genommen, während der Etappe zu sich genommen, was sollte er heute Abend, was hat er heute Morgen schon zu sich genommen. Natürlich ist das ein komplettes Programm. Ich meine, so ein Team wie Visma Bike.
Lisebike,
genau. Wollte ich sagen, irgendwas war jetzt falsch. Bike Elise, ja. Die haben 7 Profiköche meiner Informationen nach. Also muss man sich eben auch vorstellen, da wird natürlich auch wirklich geguckt. Das sind ja alles diese kleinen Teilbereiche, die alle dazu geführt haben, dass wirklich immer mehr Leistung rausgeholt wird. Das ist diese Optimierung in jedem kleinen Bereich. Das ist bei den Triathleten ja nicht anders.
Ist das die Erklärung, dass für dich die Erklärung jetzt mal, es fährt ja immer dieser Zweifel mit, sind alle sauber unterwegs, alles, das Peloton ist 5 km/h schneller als früher. Ist das für dich tatsächlich eine Erklärung, wo du sagst, das hat so viel gebracht die letzten Jahre, plus die Technik der Fahrräder? Also wie würdest du es aus deiner Sicht, eine rein persönliche Einschätzung?
Eine rein persönliche Einschätzung ist, dass es mit Sicherheit immer noch mal wieder schwarze Schafe gibt, dass aber das systematische Doping, wie wir es hatten, in der Form nicht mehr stattfindet, glaube ich nicht. Die Strafen sind zu hoch, die Gefahr ist zu hoch. Da sind Leute, die auch einen Schwur mehr oder weniger abgegeben haben. Die Blutwerte werden permanent genommen. Die müssen, wenn du guckst, die müssen ja, wenn die verreisen, müssen die genau angeben, wo die sind, etc. Die können permanent kontrolliert werden. Das ist ja ein ganz, da ist so viel passiert eigentlich auch. Und ich glaube tatsächlich, wenn du jeden einzelnen Teilbereich nimmst, das geht so weit, ich bin ja auch ein Freund von einer dänischen Bekleidungsmarke, die echt einen Riesensprung nach vorne gemacht hat. Im Triathlon, wenn du bei den Top 10 guckst, da laufen mindestens 3 bei den Männern und bei den Frauen mit ich kann ja die Marke ruhig nennen, mit Fusion über die Linie. Ich kenne den Inhaber schon seit, weil ich damals mit denen Principia angefangen habe. Das war einer der Principia-Gründer Anfang der 90er. Und Fusion hat einen eigenen Windtunnel. Muss man sich erstmal reintun. Also selbst im Bekleidungsbereich wird inzwischen die Nachkommastelle betrachtet. Und eine Firma wie Fusion erlaubt sich einen eigenen Windkanal, um halt wirklich die letzte Aerodynamik aus den Radklamotten rauszuholen. Irre. Ja. So, und so geht es ja in allen Bereichen. Diese Optimierung hat ja überall stattgefunden. Und eben bis hin zu dem, dass diese Grenzen, die ich nie verstanden habe, ich habe es ja schon gesagt, Dr. André Albrecht eben auch nicht, dass die jetzt auf mal nicht mehr existieren, was Gramm pro Stunde Kohlenhydrat angeht und man jetzt eben auch mehr nimmt.
Ja, ich glaube, das Individualisieren ist noch wichtig.
Genau.
Und dieses wahrscheinlich am Limit mit dem Gewicht mit ans Limit zu gehen, ohne dass der Körper wirklich Schaden nimmt. Das ist tatsächlich, das beruhigt mich ein bisschen, was das angeht, dass du sagst mit dieser Aussage, wahrscheinlich ist das medizinisch so perfekt alles gemacht, dass die Leute keine Ermüdungsbrüche kriegen, nicht in so ein Red S reinlaufen und vor allem auch nicht in so eine Essstörung reinlaufen, weil halt dann doch gesagt wird, okay, die eine Woche Tour de France wiegst jetzt 5 Kilo weniger, danach holen wir uns die aber wieder zurück. Ja. Wahrscheinlich auch dann genau dieser Mix, dass du genug Proteine kriegst, dass die Muskeln nicht abbauen und vielleicht aber das Unterhautfettgewebe doch wegschmilzt, ohne dass die Kraft und Muskulatur beeinträchtigt wird. Die Erfahrung habe ich auch selber schon gemacht. Ich habe früher, glaube ich, immer proteinmäßig war ich in meinen veganen Zeiten, glaube ich, immer am unteren Limit. War auch leistungsfähig, aber es war halt, wenn man dann mal gesagt hat, ich will mal 3 Kilo abnehmen, dann ging es auch eher an die muskuläre Substanz, wenn man da nicht aufpasst mit dem Protein. Und das ist in den letzten Jahren ganz anders gewesen. Mhm.
Ich sehe, wenn man das vergleicht, weil du das ja über das Profi-Peloton gefragt hast, die Gefahr sehe ich eher, und das es gab ja ein Interview irgendwie, ich weiß gar nicht bei welchem Rennen, ich glaube, dass er in dem hochambitionierten Amateurbereich, da möchte ich gar nicht wissen, was alles passiert.
Und weil die sich runterhungern und eben nicht überprüft werden.
Ne? Ganz genau. Und nicht nur nicht überprüft werden, teilweise auch gar nicht die Budgets da sind, permanent Blutbilder zu machen und so weiter und so fort. Und da sehe ich eine viel höhere Gefahr, dass Leute dort eben in so ein Red S reinfahren oder noch ganz andere Geschichten passieren als im Profibereich. Ich glaube, dass die Profis da schon extrem gut versorgt, umsorgt sind, muss man vielleicht schon sagen.
Ja, Red S, nur mal ganz kurz zur Erklärung, weil wir den Begriff jetzt schon ein paar Mal gesagt haben, das ist ja dieses Syndrom, du hast zu wenig Energie aufgenommen über Wochen, Monate und dann fällst du in so ein tiefes Loch rein, wo du auch nicht so schnell wieder rauskommst. Also das ist dann wirklich schon, wo du sagst, okay, da habe ich ein Übertraining, eine Unterversorgung und brauche erstmal ein paar Monate, um da überhaupt wieder rauszukommen, gerade als Profisportler. Ich glaube, Lionel Sanders, der leidet, aber ich habe es nicht selber gehört, seine Aussagen, aber ich habe so am Rande gehört, dass der wohl auch diese Problematik hatte. Immer weiter abgenommen, immer mehr Gewicht gemacht und dann am Ende komplett geplatzt. Und dann braucht man wirklich seine Zeit, um da wieder fit zu werden.
Ja, das ist gesundheitlich ist das sehr bedenklich, definitiv. Ja.
Gut, dann haben wir das. Dann würde ich jetzt noch mal so ein bisschen praktische Sachen. Das ist jetzt, ich frage jetzt hier noch mal ein paar Fragen oder gebe ein paar Erfahrungen preis, die ich so gemacht habe. Und die Fragen, die stelle ich natürlich dann für einen Freund noch.
Yes.
Weil ich das Thema Ernährung über viele, viele Podcasts, du warst jetzt ja auch zum Beispiel bei den Achilles Running Podcast mal zu Gast, da habe ich mir deinen Podcast angehört, da sind aber auch andere Leute zu Gast, die haben immer mal wieder so Ernährungsspezialisten da, was den Laufsport angeht, was aber übertragbar ist für den normalen Sportler auch. Das Thema Longevity habe ich viele, viele Podcasts gehört und witzigerweise vergisst man ja Sachen wieder. Also wir hatten ja auch schon den Podcast, wie man am besten fuelt und dann vergisst man wieder 3 Sachen und dann fällt einem das später wieder ein. Aber für euch da draußen ist es, glaube ich, ganz interessant, wenn ich mal so meine Learnings der letzten Monate, Jahre hier gebe, weil ich, glaube ich, fitnessmäßig auch einen kleinen Sprung nach vorne gemacht habe, weniger in Energielöcher reinfalle. Einfach mal so ein bisschen das, was ich so mache, was wieder sehr individuell ist, was nicht für euch funktionieren muss, was auch klar ist. Und wo es dann ganz spannend ist, was du so sagst, ob du mir zustimmst oder sagst, ja, ist ja Quatsch, oder sagst, habe ich dir schon immer gesagt, wie auch immer. Ne? Also es kann ja alles passieren. Fangen wir mal an. Was mir nie so bewusst war, ist so eine Art Ernährungsperiodisierung. Das ist so der erste Punkt. Wann esse ich was? Vor dem Training, nach dem Training? Wir haben jetzt ganz viel gesprochen, was wir während des Trainings machen. Und das kam in einer der letzten Podcasts, die ich so konsumiert habe, von einer Läuferin, die auch, ich glaube, High Rocks heißt das, also Laufen plus Kraftübungen zwischendrin macht, was ich ja ganz spannend finde. So diese Krafttraining, da bin ich jetzt auch so ein bisschen reingewachsen gerade. Und die hat dieses Wort Ernährungsperiodisierung, glaube ich, benutzt. Oder ich habe es erfunden, ich weiß es nicht mehr. Aber das fand ich so eine ganz spannende Geschichte, sich zu überlegen, morgens schon zu überlegen, wann mache ich meine Trainingseinheit, wie esse ich. Esse ich mittags hier in der Kantine einen Döner oder esse ich lieber einen Salat oder ist beides schlecht? Weil der Salat hört sich ja so gesund an, aber vielleicht ist das ja vor so einer harten Trainingseinheit genau das Falsche. Vielleicht muss es ja das weiße Brötchen sein. Und da habe ich ganz, ganz viel gelernt draus. Also habe ich eine harte Intervalleinheit am Abend vor, ist es ähnlich wie ein Wettkampf, wo ich sage, okay, Kohlenhydrate brauche ich, aber ich knall mir vielleicht nicht irgendwie was Belastendes. Ne? Also habe ich auch schon den Fehler gemacht. Das war schon nur Tennisspielen, da ging es noch nicht mal um Riesenbelastung. Habe ich mir hier richtig schön so einen Löwenanteil veganes Chili reingepfiffen. Ja, das liegt halt schwer im Magen, weil diese Hülsenfrüchte lange brauchen und ganz, ganz viel, wie nennt man es, Fasern,
Ballaststoffe
hat und so weiter. Und da habe ich ganz viel gelernt. Ja, vorm Training habe ich eher so, wo ich sage, okay, da ist vielleicht was Hochverarbeitetes oder was Verarbeitetes schon besser, indem ich sage, okay, ich esse vielleicht, also was mir zum Beispiel, was ich zum Mittag essen kann, ist eine Kartoffel. Die ist zwar stärkereich, kohlenhydratreich und die ist nach 2-3 Stunden weg und dann kann ich trainieren. Oder eben tatsächlich statt ein Vollkornbrot ein normales Brot, was man sich belegt. Aber vielleicht auch nicht mit Nussmus, sondern mit Marmelade, die schneller durch den Körper durchgeht. Oder eben mit irgendwas anderem. Und das ist ganz spannend. Ob das Thema dich auch schon, dir das immer klar ist, wenn du deine Einheiten machst oder auch mit den Athleten, mit denen du zusammenarbeitest, Teams, mit denen du zusammenarbeitest, ob das nicht, für mich war das nochmal ein Gamechanger.
Also das ist grundsätzlich eigentlich immer ein Thema und zwar sogar in zweifacher Form, weil es geht nicht nur ums Essen, es geht auch ums Trinken. Weil ich immer wieder feststelle, dass Athletinnen und Athleten den Fehler machen, tagsüber zu wenig zu trinken. Vielleicht teilweise im Büro sitzen, dann mit einem Kaffee und einem Tee in der Trainingseinheit gehen. Und das im Sommer draußen sind es vielleicht noch 27 Grad am Abend, wo man sich was verschenkt, weil dann ist man eigentlich schon ein Stück dehydriert und fängt eigentlich schon in so einem Zustand an. Und das ist eigentlich suboptimal. Das heißt, eigentlich muss man einmal auf den Hydrationszustand sozusagen
schauen. Da nehme ich zum Beispiel tatsächlich auch von Squeezy.
Oh. Ich gerne.
Tatsächlich im Laufe des Tages, wenn ich weiß, es ist ein warmer Tag, nehme ich schon proaktiv so eine Salztablette mit zu meinem Wasser ein.
Okay.
Sehr gut. Weil ich dieses Kalium, hauptsächlich wegen des Kalium, Natrium würde ich auch mit einem, bräuchte ich ja meine Kartoffel nur zu salzen. Ja. Ne? Beziehungsweise es gibt auch Kaliumsalz mittlerweile, was man kaufen kann.
Ich will jetzt keine Eigenwerbung machen, aber du hast mir ja Wasser hingestellt. Ich habe mich erst schon geärgert, dass ich nicht meine Elektrolyttabletten dabei habe, weil die sind, da ist ja kein anders als bei fast allen oder ich glaube sogar bei allen anderen Herstellern sind keine künstlichen Süßstoffe drin. Es hat so eine leichte zitronige Note und da ist nur Kalium und Salz drin.
Also so wie die Salztablette zum Schlucken, einfach zum Vermischen.
Ganz genau und schmeckt einfach cool. Super lecker, super frisch.
Die habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt.
Ah, das ist mein Lieblingsprodukt inzwischen.
Ich habe das, ich nutze als Haushaltssalz tatsächlich Kaliumsalz von Watson Nutrition, weil das kostet irgendwie 1, 2, 3, 4 Euro, also ist auch nicht teuer. Es ist einfach so ein Salzstreuer, wo immer Kalium und Natrium drin ist. Das heißt, wenn ich mir mein Essen salze, habe ich immer schon mal wieder eine kleine Dosis Kalium mit drin.
Ja, okay.
Das ist ganz spannend. Gibt's, also ist vielleicht auch ein Produkt. ja, den Haushalt, das Haushaltssalz Kalium angereicht hat, ist ja für den normalen Menschen egal, aber für den Sportler nicht doof, glaube ich, oder?
Ja. Es kommt immer darauf an, was man noch so zu sich nimmt über den Tag. Also Kalium sind wir seltenst in der Unterversorgung. Das ist so in so vielen normalen Nahrungsmitteln schon enthalten, zum Glück. Das ist anders als bei Salz oder
Also ich nehme es auch nicht immer, aber wenn ich weiß, heiße Tage, trainiere viel, dann nehme ich halt bewusst das aus dem Schrank.
Also auf jeden Fall macht es immer Sinn, wenn ich weiß, ich mache abends eine lange, noch weil es lange hell ist und ich habe mal wieder die letzten 3 Wochen keine GA1-Einheit gemacht, Zone-2-Training, dann esse ich vielleicht tatsächlich mittags nur eine Kleinigkeit, einen einfachen Salat etc., da brauche ich kein großes Carbo-Loading. Und genauso wie du es sagst, wenn ich jetzt weiß, heute Abend kommen Intervalle 3 Minuten, wenn möglich 450 Watt, die ich inzwischen leider nicht mehr durchhalte, zumindest nicht mehr das dritte, dann ist es einfach so, dass ich weiß, ich werde den Abend mit Sicherheit auch vorher schon flott unterwegs sein und machen und tun, dann will ich einfach meine Speicher gefüllt haben. Und dann sehe ich auch zu, dass ich mittags, wo ich dann weiß, bis abends ist das wunderbar auch alles verdaut, mein Magen-Darm-Trakt ist da dann nicht mehr unter Stress, wirklich mir auch nochmal entsprechend wie eine Pasta-Party die Kohlenhydrate um die Ohren gehauen habe. Insofern, da achte ich schon eigentlich extrem drauf. Und bei mir ist nach wie vor, weil ich extrem, ich sage mal, keiner ist gern krank, aber es ist halt einfach so, auch arbeitstätig, ich falle ungern aus. Dafür arbeite ich zu gerne. Das macht mir da eigentlich alles viel zu viel Spaß und ich habe auch viel zu viel auf meiner To-Do-Liste und mir ist mein Immunsystem einfach wichtig. Das heißt, ich bin grundsätzlich immer gleich am Schauen. Sehr häufig ist schon was präpariert, bevor ich zum Training aus dem Haus gehe. Das heißt, das steht da schon fertig und wartet eigentlich nur, dass ich wiederkomme. So, und
das Open-Window-Effekt, dass man hinter einen Recovery-Shake vielleicht, da mache ich auch, muss nicht ein Shake sein, manchmal mache ich mir Müsli, reiche das nochmal mit einem Löffel Proteinpulver an, wenn ich eine ganz harte Einheit hatte, Aminosäuren und solche Sachen, dann vorm Training eventuell, wenn ich weiß, es ist 1 Stunde oder 2 Stunden sogar ein bisschen härter, dann fange ich mit dem Gel schon an, bevor ich losfahre und nehme dann nach 20 Minuten gleich das nächste oder eben mit dem Refiller nachfüllen, den ihr ja auch anbietet mittlerweile. Bei euch kann man das ja wirklich jetzt einzeln dosieren. Wenn ich nicht weiß, ob ich ein Gel brauche, nehme ich dann doch lieber die Verpackung mit, bevor ich das hinterher umsonst abgefüllt habe, wieder wegkippen muss. Also das ist, glaube ich, so ein ganz spannender Punkt und habe auch das Gefühl, seitdem ich das mache und wirklich darauf achte, wie du sagst, Immunsystem, Infektanfälligkeit ist viel, viel weniger als früher. Wo du nämlich vorhin gesagt hast, das Risiko im Amateur, wenn dann so Menschen denken, sie wollen schneller werden, wollen noch ein bisschen abnehmen und hier und da, das geht auch immer mal wieder mit einer Erkältung einher. Und seitdem ich da so viele Sachen gelernt habe, ist das auch weniger. Also ich habe gar nicht, also es gibt ja dieses Nüchtern-Training, gibt es schon gar nicht mehr, egal was ich mache. Und immer lieber einen Riegel zu viel und tatsächlich auch da 5 bis 10 Minuten habe ich es noch nach Hause. Und da wird dann trotzdem noch ein Riegel, je nachdem, oder ein Gel gegessen, damit ich eben diesen Heißhungerattacke abends nicht habe. Also auch nach dem Sport oder kurz vor Ende des Sports, wo ich denke, oh, jetzt kommt langsam der Hunger. Oder manchmal so eine halbe Stunde vor Ziel hat man das früher gemacht, hat man auch nicht noch was gegessen. Ist man du vielleicht schon.
Bei den Radprofis weiß ich noch, da gab es ein holländisches Produkt, was die sich dann reingeknallt haben, auch mit Einfachzucker noch. Ja. Also das stimmt nicht. Da wurde, und bei manchen ist es auch eine Kopfsache, nochmal was zu nehmen.
Ja, aber im Hobbysport war es so, oh, das halte ich jetzt auch noch aus, ne? Dann verliere ich ja vielleicht noch ein paar Funde. Das ist ja für viele, die fahren, machen ja Sport, um abzunehmen.
Ja.
Und dann sagen die sich, na gut, dann bevor ich jetzt noch einen Riegel esse, und dann kommt aber ja die Bombe abends oder spätestens am nächsten Tag hast du Heißhungerattacke. Wenn der Körper einmal gelernt hat, und das ist einfach wieder meine Einfachsprache jetzt, der Körper ist natürlich viel komplizierter, aber für mich ist das so, der Körper lernt, oh, da ist jetzt ein Mensch, der fährt jetzt eine halbe Stunde, Stunde hier voll in den Hunger rein und macht Sport mit mir. Wenn er das morgen wieder machen will, habe ich gar keinen Bock drauf. Dem gebe ich heute Abend mal das Signal, dass er ein bisschen was Heißhunger kriegt. Und ich nehme mir gleichzeitig von dem, was er heute Abend isst, schon mal was und speichere das in die Hüften, falls der morgen wieder auf die Idee kommt, mit mir 1 Stunde leer zu fahren. Also so ganz blöd gesagt, der Körper hat ja, der beschützt einen ja nur, indem er Fett ansetzt.
Der ist hochintelligent. Ja? Unser Körper ist sowas von hochintelligent mit den ganzen Regulationsvorgängen, die da stattfinden. Irre.
Absolut das heißt, irre. Wenn ihr abnehmen wollt, esst während des Sports auf jeden Fall. Trotzdem, weil wenn ihr da in ein Defizit reinlauft, diese Kaloriendefizite sind gar nicht gut, weil der Körper dann noch mehr schützt.
Gewisses Kaloriendefizit, wenn man abnehmen will, das darf halt nicht zu groß sein. Und
kann man machen, halt aber nicht während der Aktivität und nicht drumherum. Ja. Ja, ja. Das ist dann das, wo ich sage, dann esse ich abends nur das Reis mit Hühnchen.
Ja.
Vielleicht. Also so als oder die vegane
Variante. Wir haben ja im ersten Podcast sind wir auf das Thema Diät sind wir eingegangen.
Ja, ja.
Da weiß ich noch. Da ist das eigentlich, glaube ich,
ganz gut. Ich habe das alles schon wieder vergessen.
Ja, ja, ich merke das. Den müsste vielleicht nochmal hören. Aber ansonsten Periodisierung ist definitiv richtig, gar keine Frage. Ja. Also sich da Gedanken schon im Vorfeld zu machen.
Und die Periodisierung auch über Tage hinweg. Jetzt haben wir ja mal von so einem sportlichen Tag gesprochen. Also dieses Carbo-Loading, die letzten Tage vor dem Wettkampf oder ein, zwei Tage, vor, wenn man weiß, man will eine harte Einheit fahren oder hat Bock auf so einen Ötztaler Radmarathon, dass man dann diese Pasta-Party nicht übertreibt. Ich glaube, das ist wichtig. Und gleichzeitig von dem, wenn man sich sehr vollwertig Clean Eating, Vollkornprodukte isst, dass man dann spätestens einen Abend, vielleicht schon den Abend vorher, so ein bisschen das reduziert und auf ein Weißmehlprodukt zurückgreift und vor allem die Ballaststoffe reduziert. Das ist auch so ein Punkt, den ich gelernt habe. Sich da nicht nochmal Ballaststoffe reinzupfeifen, einfach so ein bisschen runterfahren, aber eben auch nicht overeaten.
Ich muss da eine Anmerkung zu machen, weil ich kenne auch die Kollegen, ich nenne jetzt keinen Namen, ich weiß nicht, ob er sich den Podcast anhören kann, ein Ex-Profi, hatte ich mal nach Braunschweig eingeladen, der mir das dann auch noch berichtet hat, wie es zu Profizeiten war, der dann morgens Stress hat, wenn er nicht Stuhlgang hat. Der wollte dann beim Rennen teilnehmen oder sollte beim Rennen
teilnehmen. Das kenne ich, das finde ich auch richtig scheiße. Dann,
genau.
In wahrsten Sinne des Wortes.
Also insofern, jetzt muss ich zurückgreifen. Da gibt es nämlich die, die regelmäßig immer das Gleiche essen, damit super klarkommen, jeden Morgen auf Toilette können etc. Alles funktioniert. Und jetzt machen die während der Carbo-Loading-Phase, essen gar keine Ballaststoffe mehr.
Was nee, passiert, das muss ne? Ja auf null ja, reduzieren. Also,
da,
ne?
Ja, ja, das ist wieder Balance. Wenn ich anfange, am Ende überhaupt gar keine Ballaststoffe mehr zu nehmen, dann kann es natürlich sein, dass ich an dem Tag, wo ich dann vielleicht den Ötztaler fahre, da stehe und sage, ich will noch auf die Schüssel, aber hier funktioniert nichts. Und das ist natürlich dann kontraproduktiv. Und
das trainiere ich ja tatsächlich. Ich kann das nämlich auch nicht ab. Ich habe da auch so meinen regelmäßig und dann stehe ich schon wochenlang immer, stehe ich dann schon früh auf, damit der Körper sich umstellt, weil bei mir hat das mit dem Schlaf auch zu tun.
Ja, das muss ja auch alles erst in Gang
kommen. Wenn du sonst um 8 aufstehst und dein Wettkampf ist um 5 und du aber um 8 gewohnt bist, fertig verdaut zu haben, dann hast du ein Problem. Oder du musst halt zwischendurch mal anhalten, geht auch.
Ja,
will man aber es ist schon spannend, ja.
Sonst sind wir wieder bei der Mütze, die Ulle damals irgendwie benutzt hat. Und die Story brauchen wir alle nicht.
Dann hatte ich schon so ein bisschen, ja, das habe ich vorhin schon am Rande erwähnt, dass man doch schon ein bisschen auf die Proteinzufuhr achten muss als Sportler.
Definitiv.
Und
ich glaube, dass viele auch noch nicht, ich will da nochmal ganz, weil ich glaube, habe ich im Vorgespräch mit dir oder eben im Podcast, wir haben ja eine Athletin, die durch jede Stadt Deutschland läuft. Mit 495 Marathons in 495 aufeinanderfolgenden Tagen. Und was man da einfach sagen muss, die hat einfach, ich habe das auch in einem Podcast mit ihr auch so offen gesagt, die hat natürlich nachts, wenn die im Bett liegt, das ist eine Riesenbaustelle, ihr Körper. Was da an Reparaturarbeiten stattfinden muss. Und ich habe das auch in dem Podcast so verglichen, das ist wie so ein Haus. Und da werden einfach diese Mauersteine, das wird rissig, da etc. etc. Und du brauchst Mörtel, du brauchst Zement, du brauchst Gips, du etc., um eigentlich diese ganzen Schäden, die da entstanden sind, wieder zu flicken. Und das sind Proteine. Also Proteine, viele denken immer nur an Muskelaufbau. Es geht ja auch danach beim Sport darum, dass wir einfach ganz viele kleine Entzündungsprozesse haben oder eben auch Risse etc. Und das muss alles repariert werden. Und da ist der wichtigste Baustein, der allerwichtigste Baustein, die Proteine, beziehungsweise, um es genau zu sagen, die essentiellen Aminosäuren, die wir eben oral zu uns nehmen müssen, gegebenenfalls in Form von Protein.
Ja, also da bin ich tatsächlich auch habe ich gerade wieder einen englischsprachigen Podcast im Ohr. Das gibt ja diese Empfehlung 0,8 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht. Und wird viel im sportlichen Bereich und auch im Longevity, also wo es um das Altern, gesunde Altern angeht, wird gesagt, das ist zu wenig. Auch für Nicht-Sportler, dann, wenn sie älter werden, zu wenig, weil ich glaube, je älter, desto mehr muss man davon haben, wie auch immer. Ich kann es nicht erklären, warum, aber im Sportbereich sagt man ja schon wirklich 1,6, fast das Doppelte sollte man zu sich nehmen. Und je nachdem, wenn man noch Muskelaufbau machen will, noch mehr und so weiter. Also so, und für die Nicht-Sportler so bei 1,2 oder die, die vielleicht nicht ambitioniert Sport treiben, die einfach zum Spaß Rad fahren. Und für mich war das eine Erfahrung, dieses wirklich Protein in Form von Proteinshakes, was es auch immer gibt, versuche ich sehr zu variieren. Also, dass ich es in natürlicher Form, Hülsenfrüchte, Eier sind natürlich so eins der besten, glaube ich, proteinreichsten Produkte, fast ein Protein-Superfood, weil alle essentiellen Aminosäuren drin sind. Aber auch hier und da mal so ein Pulver, weil man eben nicht irgendwie 10 Schnitzel am Tag essen will. Und das sind, oder die ganzen Fische leer fischen will. Also man muss da, glaube ich, einen ganz guten Kompromiss für sich finden. Aber der Bedarf, weil ich jetzt auch sehr, sehr viel mache, bekommt, glaube ich, auch das, dass das neben diesem immer fueled sein auch ein Baustein ist, wo ich das gefühlt weniger Infekte habe und auch Körpergewicht halte oder ein bisschen abgenommen habe, ohne dass ich die Kraft verloren habe, also die gleiche Watt bei weniger Kilogramm treten konnte und solche Sachen. Ich glaube, das war auch so ein kleiner Gamechanger, den man unterschätzt hat, als ich die vegane Zeit hatte, dass ich da doch viel zu viel ans körperliche Limit gegangen bin, weil da eben nicht ein Profiteam dahinter stand und gesagt hat, Mensch, hier Proteine, ne, nicht, dass du da in so ein Energiedefizit reinkommst.
Ja, das ist vor allen Dingen, wenn man vegan sich ernährt, dann heißt das wirklich ganz viel Disziplin. Also da wirklich auf die Protein- oder Aminosäurenwerte zu kommen, ist
anstrengend. Ja. Also
über natürliche Lebensmittel ist es dann wirklich anstrengend. Das kann ich nur so sagen.
Schon als
Vegetarier ist es, weil so viel Hülsenfrüchte, die man sich dann um die Ohren hauen muss, etc.
Da hat man die Ballaststoffe auch und die wollen ja in Form von Luft auch raus, im schlimmsten Fall.
Oh, jetzt sind wir hier bei speziellen Themen.
Ja. Und okay. Das verträgt nicht jeder, ne? Also das muss einem ja auch klar sein.
Ja.
Also es ist schon, wie gesagt, also da. Auch da, glaube ich, funktioniert Clean Eating nur stückweise, wenn man, es sei denn, man geht wirklich den jeden Tag Fleischweg, meine ich. Selbst mit reduziertem Fleisch wird es schon schwierig ohne Proteinshakes. Und ich sehe auch ganz, ganz viele Sporttreibende, die sagen, ich ernähre mich eigentlich vollwertig, aber der Proteinshake steht trotzdem irgendwie immer mit auf dem Programm, welcher Form auch immer. Ne? Oder eben Aminotabletten. Also ich glaube auch, dass da bin ich ganz, ganz krass unterwegs, indem ich sage, bloß nicht so einseitig. Ne? Also wenn, dann vielleicht mal der vegane Proteinshake, mal vielleicht auch mal ein Whey-Protein, mal ein Ei, mal das, mal dies, mal jenes, dass man da möglichst vielseitig ist. Das ist, glaube ich, auch noch so ein Learning, was ich die letzten Jahre hatte. Nie auf eine Sache fokussieren. Und immer vielseitig. Kartoffeln, Reis, auch mal die Nudeln meinetwegen und so weiter. Und auch mal ein Stück Kuchen, klar. Dass man da nicht immer den Weg geht. Weil ganz viele, die sind dann so verkopft, dass die dann jeden Tag das Gleiche essen, in Anführungsstrichen. Das ist, glaube ich,
nicht. Was aber nicht heißt, dass es nicht funktioniert. Wenn die Nährstoffversorgung, die Mikro- und Makronährstoffversorgung trotzdem gegeben ist und der Mensch damit glücklich und gesund und vital und leistungsfroh ist, würde ich sagen, genauso machbar. Also ich glaube, am Ende geht es ja darum, dass wir die benötigten Mikro- und Makronährstoffe in uns hineinbekommen und die auch bioverfügbar und möglichst gesund.
Ja, dann kommt natürlich noch das Thema so ein bisschen, ja, Supplements und Tricks, die man so anwendet. Da habe ich jetzt so als Recovery, sieht man ja bei der Tour de France Menschen rote Kirschsäfte trinken. Habe ich mir jetzt auch mal so ein Präparat besorgt, was aber kein Kirschsaft ist, sondern Pulver, was man sich in Wasser auflöst am Ende des Tages. Und habe das Gefühl, ja, das weiß man ja immer nicht. Das ist auch so ein Placebo-Effekt. Aber der HRV war trotz harter Einheit am nächsten Tag irgendwie ganz gut. 2-3 Mal, als ich das gemacht habe. Aber auch nicht immer. Was hältst du von diesem Kirschsaft-Hype? Das ist ja so eine spezielle kanadische Zutat der Kirsche. Also du kannst jetzt nicht einfach...
Ist nicht kanadisch, ne?
Ich dachte kanadisch.
Also letzten Endes ist es ist leider im Moment eher so ein Hype. Ich habe mich auch tierisch aufgeregt. Ich konnte es nicht lassen. Auf welt.de gab es einen Artikel dazu. Der war so schlecht gemacht, dass ich sogar einen Kommentar drunter schreiben musste. Und das ist kein Kirschsaft. Also grundsätzlich ist es so, dass es auch nicht einfach nur Kirsche ist, sondern es ist eine spezielle Kirsche, ist die Montmorency-Kirsche. Die wird großflächig eigentlich in Michigan. Ist das Michigan? Ich glaube Michigan angebaut. Ja, Michigan. Und das ist ein Konzentrat, was daraus gewonnen wird. Konzentrat kann man vielleicht am besten sich so vorstellen, das ist also A, auch nochmal im Niedrigtemperaturverfahren. Ich glaube 30 Grad maximal. Und dann hat man hinterher, wenn du das nicht als Pulver, sondern jetzt als ein Konzentrat, das wie ein Sirup, übrigens dann auch nur Kirsche, 100% Kirsche, da ist nichts anderes zugesetzt.
Ja, ja.
Da sind in 30 Milliliter, was so ein kleines Hütchen nur voll ist, sind 90 Kirschen drin. So, und diese Montmorency-Kirsche, die da genommen wird, ist halt extrem hoch gegenüber anderen Sauerkirschen und anderen Kirschsorten an Phenolen, an Anthocyanen, also insgesamt, ich sage es einfach mal, Antioxidantien gegen die freien Radikalen und so weiter. Und das ist, ich bin großer Fan davon. Wir selbst kommen in Kürze mit einem Produkt. Wir kommen sogar in zweifacher Funktionalität damit raus. Einmal als kleines Sachet. Gebe ich jetzt einfach schon mal Preis, weil ich es gut finde, dass man nicht eine Flasche mitnehmen muss oder sich schon was abfüllen muss, sondern ein kleines Sachet dabei, das reiße ich auf, drück's mir rein, trinke 200 Milliliter danach, alles gut. Und dann einmal auch als Flasche, die eben zu Hause im Kühlschrank steht, wo man sich das dann eben auch zu einem Getränk anreichert. Ich persönlich kann sagen, wer das kennt, wer mal so unterschiedliche oder vielleicht wissen es auch alle oder die meisten haben es selber schon mal am Körper erfahren, wenn man so Entzündungsprozesse im Körper hat, sammelt der Körper ja auch schnell Wasser an. Und ich weiß gar nicht genau, was da zu dem Zeitpunkt in meinem Körper los war. Ich weiß noch, als ich meinen ersten Selbstversuch damit gemacht habe, war es wirklich so, dass ich auch gemerkt habe, dass innerhalb von 3-4 Tagen sich so generell, weil ich auch eher so ein ödemischer Typ bin, also auch sehr schnell zu Wassereinlagerung neige, sehr schnell abgeschwemmt war. Und da hätte ich habe damals nicht die Zeit gehabt, ich habe mich sehr geärgert, ich hätte sehr, und das nächste Mal, ich mache das mit Sicherheit auch nochmal, ich mache eine Eingangsmessung, das heißt, ich nehme ein Blutbild und dann nehme ich es nochmal 7 Tage durch und schaue mir dann nochmal das Blutbild an. Also ich bin ziemlich davon überzeugt, dass das sehr, sehr gut funktioniert. Da geht es aber wirklich nur um die Entzündungsprozesse im Körper.
Ja, also da geht es doch letztendlich, Proteine ist das ja ein Regenerationsteil, genau, damit ich am nächsten Tag alles wieder, also wieder eins dieser Risse vom Häuschen,
genau,
weggemacht werden. Was ich krass finde, das ist bei der Tour de France alle nehmen. Jetzt könnte man ja auch sagen, Mensch, lass das doch mal, damit wir mehr von der Kirsche abkriegen. Ihr seid ja dann wieder alle gleich schnell, wenn ihr es nicht nehmt.
Ja, oder weniger krank, weniger verletzt etc. Und weniger, also ja, letzten Endes ist das natürlich so ein Regelkreislauf. Aber also ich glaube, vielleicht nochmal zu der Geschichte dazu. Wie ist man eigentlich dazu der Montmorency-Kirsche gekommen? Das ist, glaube ich, irgendwann auf Grundlage von Studien hat man festgestellt, dass in bestimmten Landesteilen überhaupt gar keine Rheuma- und Gichtfälle sind. Dann hat man natürlich gesagt, woran liegt denn das jetzt? Was ist da anders? Und am Ende gab es den einzigen Nenner, den man gefunden hat, dass dort eben diese Montmorency-Kirsche angebaut wurde. Und so ist das eigentlich eher aus einer medizinischen Sicht mal entstanden. Das ist kein Produkt, das jetzt für den Sport entwickelt wurde, sondern eigentlich eher im medizinischen Bereich. Es gibt auch ein führendes Produkt, darf ich ja hier nennen, Cherry Plus, da beziehen wir auch den Rohstoff her und dass man eben auch in Apotheken bekommt, die da mit extrem hoher Reinheit und Sorgfalt diesen ganzen Produktionsprozess.
Die sind aber ja gar nicht auf Sportler fokussiert gewesen, genau. Die kommen jetzt,
genau,
bei Instagram poppen die hoch bei uns wenig Sportlern,
genau.
Weil sie gemerkt haben, oh, da gibt es ja einen Markt,
genau,
aber exakt. Die ich jetzt sportlermäßig gesehen habe, das war hier so eine hellblaue Flasche, die man momentan bei der Vuelta, eine
holländische Marke,
ja, genau, eine holländische Marke, die, ja, man gesehen hat, habe ich, genau, jetzt den Namen vergessen, und Enervit, glaube ich, hat noch so ein, das ist, glaube ich, das, ja, Pogacar-Produkt, was es gibt. Ja. Und
nee, das
Cherry
ist
Plus, und das ist ja schön, dass ich es ja bald bei dir beziehen kann. Aber ja, das ist definitiv tatsächlich so, ich habe da, das weiß ich seit 2 Jahren, habe mich nicht weiter drum gekümmert, gesagt, brauche ich nicht. Und jetzt habe ich irgendwann nach so viel Todfernsehen gucken vom Fernseher, habe ich gesagt, jetzt musst du das doch mal nehmen.
Ja, sehr gut.
Effekte halte ich mich immer zurück, gerade bei Supplements, weil ich ja immer glaube, bei normalen Supplements glaube ich, wenn einer sagt, nach einer Woche habe ich das genommen, mir geht's besser, ist das Quatsch. Ich glaube, das braucht Monate, wenn nicht sogar auch mal ein Jahr, um vielleicht einen Effekt zu spüren, je nachdem, was man so macht. Aber in dem Fall schmeckt auch cool. Also es ist auch so, tatsächlich ein bisschen nach Kirsche.
Es ist, wir nennen das Produkt, kann ich ja ruhig schon sagen, 100% Pure Cherry, als 100% Sauerkirsche, Montmorency Sauerkirsche.
Wann kommt das?
Wir haben heute, also ich habe heute Morgen im Büro noch gesehen, habe ich eine E-Mail gekriegt, haben wir jetzt die Folien schon bekommen, früher als gedacht. Die Flaschen sind auf Lager. Jetzt geht es ums Substrat, um das Konzentrat. Ich gehe davon aus, dass wir in der ersten Oktoberwoche abfüllen oder sogar schon ausliefern.
Das ist ja geil.
Also da das freu ist mich in drauf. Kürze.
Ist das dann, geht das in die gleiche Schiene wie der berühmte, wie heißt es denn jetzt, dieser rote Betesaft, den ich ja auch schon probiert habe, aber weil er mir nicht schmeckt, habe ich keinen Bock drauf.
Ja, geht mir genauso.
Aber ist das eine ähnliche Schiene, so nach dem Motto, das ist eine Leistungssteigerung, also eine Recovery-Steigerung, beim Rote-Bete-Saft soll es ja sogar eine Leistungssteigerung sein.
Mein Problem ist tatsächlich, ich hasse Rote-Bete. Also ich mag den Geruch nicht, ich mag den Geschmack nicht. Ich habe mich noch nicht aufraffen können, den nächsten Selbstversuch da zu starten. Ich werde es noch machen, weil ich auch Interesse dran, da geht es ja um die Sauerstoffaufnahme, den Sauerstofftransport, der dann nachweislich gesteigert wird. Wie weit das wirklich belastbar ist, wie weit die Studien belastbar sind, so tief bin ich bei den Sachen noch nicht eingestiegen, aber ist auch etwas, was ich verfolge, definitiv.
Gibt es wahrscheinlich dann von euch auch ein Rote-Bete-Saft-Sachet?
Gut möglich.
Gut möglich, ja.
Gut möglich. Dadurch, dass wir im Gelbereich natürlich jetzt über 30 Jahre Expertise haben, gucken wir schon immer, kann man es irgendwie in der Funktion auch nochmal bringen, macht es Sinn. Beim Sauerkirschkonzentrat ging es mir einfach darum, weil ich habe keinen Bock eine Flasche. Ich will auch nicht vorher was anmischen, machen und tun, so ein kleines Sachet mitnehmen, das passt überall rein.
Also das heißt, ihr macht sozusagen so ein Kirschsaftding in Anführungsstrichen in Gelform. Ich mache das auf und nehme das direkt und trinke Wasser hinterher. Ich muss es nicht mal mehr umrühren oder so. Nein. Okay, das ist ja cool.
Ist sehr sauer, also für Leute, die gar nicht auf sauer stehen, gut, die können es dann ja immer noch in so ein Glas dann reindrücken aus dem Sachet. Ich fand es jetzt, ich habe es selber vorher getestet, 30 Milliliter einfach mal so rot zu mir genommen, dann sofort Wasser nachgetrunken, fand es absolut eher erfrischend so und es schmeckt wirklich richtig lecker, weil es sind wie gesagt nur Sauer.
Ja, im Gegensatz zur roten Beete, ne? Also Leistungssteigerung machen wir nur, wenn es lecker schmeckt, sonst haben wir da keinen Bock drauf.
Vielleicht, wenn wir älter sind und die Leistung noch mehr bröckelt.
Ja. Ja, aber das ist ja schon so, wo ich ist schon so ein Ding, wo man dann vom Kopf her sagt, gerade wenn man also ich nehme es sehr dosiert auch da. Ne? Also ich brauche das nicht, wenn ich normal Rad gefahren bin. Aber wenn ich wirklich weiß, 4, 5, 6 Stunden und komme komplett nochmal mit Endspurt nach Hause, dann habe ich das Gefühl, jetzt gönnst du dir so ein Ding. Weil eins ist klar, ich weiß nicht, was es bei euch kosten wird, aber so eine Portion kostet halt 3 €.
Ja.
Da muss man, so Kirschsaft wird wahrscheinlich bei euch ähnlich sein, schätze ich.
Ja, wir gucken gerade, wie weit wir das gerade im Sachet-Bereich gedrückt bekommen. Ich bin ja immer ein großer Freund davon, wie bei unserem Pure Amino auch, dass die Preise irgendwie noch gängig sind. Gängig heißt für mich immer, das kriegt man noch irgendwie so hin. Also ich.
Ja.
Schon, wir haben da eine gewisse, oder ich habe eine gewisse Sensibilität da in dem Bereich, da nicht voll zuzuschlagen. Wir gucken mal. Also das ist am Ende. Tatsächlich fehlt uns im Moment noch der finale Preis bei der Abfüllung, weil der eben noch nicht in Serie abgefüllt wird. Wie schnell lässt sich es abfüllen? Mhm. Das ist immer entscheidend. Das werden wir dann auch sehen. Aber klar, es ist nicht ganz günstig. Es ist ein Riesenverfahren dahinter. Es sind halt tolle, teure Rohstoffe, die eben auch aus Amerika hier rüberkommen. Ja. Darf man nicht vergessen, weil Montmorency-Kirschen werden hier in der Menge nicht so angebaut.
Aber da wird es ja irgendwann, die werden ja irgendwann teurer, wird es ja irgendwann Engpass geben, wenn alle das nehmen.
Ja. Genau das war mein Gedanke auch schon. Das wird wahrscheinlich unausweichlich so sein. Oder es fangen gerade an, jetzt mehr Farmer, Landwirte auch in Europa zu sagen, wenn da was entsteht, dann mache ich doch vielleicht auch nochmal mehr
Monokultur. Ja, aber Monokultur und sonst wie, das ist wahrscheinlich auch alles nicht gut, dann schätze ich. Das ist wieder so das Negativding, ne? Weil wenn das jetzt in der Masse ankommt, jetzt habe ich damit angefangen, jetzt kenne ich bestimmt 5 andere und alleine, wenn jetzt den Podcast Leute hören, sagen sie, ach, vielleicht probiere ich das auch mal.
Ja.
Wenn ihr jetzt, wenn jetzt der Markt auf einmal neue Produkte bringt, ihr jetzt noch mit dem Produkt kommt, dann wird das ja auch nochmal vielleicht gestreut. Es wird immer mehr Publik,
gar keine Frage, ja.
Ja, Supplements, das ist so, so immer so ein Fluch und Segen. Ich rede mir ja Supplements immer damit schön, weil ich jetzt so ein Basisprodukt von Watson Nutrition zum Beispiel morgens nehme und habe da auch über das Thema Longevity, aber auch sportliche Podcasts, alles, was man so aufsaugen kann, viele Learnings hinter mir, wo ich supplementiert habe Dinge und auch andere wieder weg abgesetzt habe. Also so wie, wie diese Ultra-Multivitamin- Präparate, die es gibt, die hier auch mal Sponsor waren, zum Beispiel gar nicht mehr, sondern ich gehe jetzt diesen Weg gezielt, so einen gewissen Tagesbedarf zu haben, vielleicht auch mal mehr davon einzunehmen, wenn ich einen ganz anstrengenden Tag hatte, was meinen Sport angeht, weil wir ich glaube, Supplemente für den Otto-Normalverbraucher müssen anders dosiert werden als für einen Leistungssportler und Leistungssport würde ich schon bei mir ansetzen als Begriff. Und ich glaube, dass da der Weg sein muss, das also weiß ich nicht. Ich habe jetzt für mich selber das reduziert auf das Wesentliche und die Präparate, ein Multipräparat, aber sonst eher einzelne Präparate. Ich kann ja mal sagen, was es hier so bei mir gibt zum Frühstück.
Willst du erst noch meine Meinung generell dazu hören?
Ja, das können wir auch machen.
Also generell sage ich erstmal vorweg, ich glaube zwei Dinge. Meine feste These ist, je mehr wir uns gesund ernähren, selber den Kochlöffel schwingen, gute Lebensmittel einkaufen, ich sag mal gutes Gemüse und Obst mit guten Nährwerten, das schon zubereiten etc., desto weniger brauchen wir grundsätzlich erstmal Nahrungsergänzungsmittel.
Das glaube ich auch.
Je mehr wir nur voll prozessierte
und dann ist es auch wirklich nur ein Nahrungsergänzungsmittel, weil man ja vielleicht zu 80% schon alles richtig macht.
Genau, ja. Das ist Punkt 1. Und der zweite Punkt, der ist mir auch, glaube ich, extrem wichtig. Ich bin ein extrem großer Freund, nicht mit einem riesen Kaliber auf Spatzen zu schießen. Was ich damit eigentlich ausdrücken will, ist, ich würde immer bevorzugen, um überhaupt erstmal einen Mangel festzustellen, wenn ich nämlich irgendwas hochdosiert nehme, sollte auch ein gewisser Mangel da sein, einfach großes Blutbild. Und großes Blutbild, Vorsicht, da muss man mit einem Arzt einfach auch mal sprechen, auch sagen, dass man Sportler ist, dass man austauscht, dass man intensive Einheiten macht und so weiter. Weil ein großes Blutbild, da denkt man ja immer, da ist alles dann mit drinnen. Nein, ist es nicht. Man muss bestimmte Werte eben nochmal einzeln hinzufügen, die dann eben auch untersucht werden.
Omega-3 zum Beispiel.
Zum Beispiel
Magnesium. Kostet ist auch ein Scheißgeld, wenn man privat versichert ist, sehe ich ja den Kosten dafür.
Ja.
Willst du auch nicht jedes Mal machen eigentlich.
Aber es ist auf jeden Fall mal, um zu sehen, wo stehe ich denn, wo habe ich denn Ferritin, Eisen und so weiter und so fort, einfach bestimmte Werte und dann eben auch gezielt nach dem Blutbild eben auch vorgehen und dann substituieren. Das ist so grundsätzlich, wo ich sage, das sollte immer Basis sein. Einfach wild drauf los, finde ich immer schwierig, kostet viel Geld, das ist eine Riesenindustrie geworden, die dahinter steht, da werden Milliarden umgesetzt. Manchmal glaube ich auch in Mengen zu sich genommen, was gar nicht mehr gesund ist. Und du hast eben etwas genannt, ich bin überhaupt kein großer Freund von großen Multipräparaten, wo ganz viele Substanzen zusammengerührt werden. Schlimmstenfalls noch mit völlig unterschiedlichen Wirkungsweisen, weil da gibt es gar keine Studien zu. Wie wirkt denn das? Also du hast eben Longevity gesagt. Bei Longevity, du kannst ja Longevity eigentlich in 4 Cluster aufteilen. Das ist im Grunde Senolytika, schwieriges Wort. Senolytika sind im Grunde genommen alles Nahrungsergänzungsmittel, die du aufnimmst, oral aufnimmst, um eigentlich Zellen und Zellmaterial, das abgestorben ist, loszuwerden. Dann hast du die Autophagie. Autophagie sind irgendwie alles Produkte, die eigentlich eine Zellreinigung machen. Dann den Energy Booster wie NAD. Wo es darum geht, Mitochondrien, die Energie selber, die ATP-Produktion, also Adenosin-Triphosphat, was die Energie in der Zelle, in der Körperzelle, menschlichen Körperzelle ist, nach oben zu bringen. Und dann gibt es die Antioxidantien. So, und was ich teilweise sehe, sind Multipräparate, die alles irgendwie versuchen, in eine so eine Dose oder in einen Pulver, weiß ich was nicht, wo ich sage, wie soll denn der Körper damit umgehen? Was soll denn der auf mal alles gleichzeitig machen? Also das sage ich als Laie,
naja, ich bin kein Mediziner. Also ich bin Fan von Watson Nutrition unter anderem.
Ja.
Die haben, und auf die bin ich aufmerksam geworden, weil die eine Tablette haben mit den Basics, die Veganer so brauchen oder Vegetarier. Da ist nichts weiter drin aus Vitamin D3, K2, B12, Eisen, Zink, Jod, Selen, B2 und A. Und die haben ihre Rezeptur, die haben so einen ganz netten Podcast, wo sie auch erklären, warum sie was da reinmachen, welche Studienlage sie benutzen, also alles studienbasiert. Und was ich bei immer wichtig finde, ich würde jetzt in der Drogerie nicht einfach irgendwie ein Döschen kaufen, was vielleicht billiger wäre, sondern die gucken auch, ob der Lieferant auch wirklich Vitamin D3 liefert oder ob da die Hälfte was anderes drin ist. Oder gerade beim Omega ist es ganz oft so, dass Omega-3-Kapseln verunreinigt sind oder eben nicht die Konzentration haben, wie draufsteht. Also das ist so eine ganz wichtige Geschichte. Und die arbeiten ohne Marketing, außer ihrem Podcast, sind sehr bekannt. Da ist der Nico Rittenau, heißt er, glaube ich. Das war auch so ein veganer YouTuber, der sehr bekannt war, dann aber auch so ein bisschen zurückgeschifft ist, gerade mit seiner Freundin, die dann Veganen nicht vertragen hat und so weiter. Da gibt es jetzt auch teilweise einen Gegentrend zum Thema Vegan oder wenn Vegan, was muss man alles supplementieren oder welcher Körper kann genug selber produzieren? Und dann gibt es Körper, die können diesen ganzen Fleischkram nicht oder diesen vegetarischen Kram nicht oder diesen Milch- oder Eierkram nicht selbst produzieren. Also das ist auch wieder sehr individuell, ob vegan funktioniert oder auch nicht. Bei mir hat super funktioniert, muss ich ja sagen. Und die haben auch, das ist deren Basic-Tablette. Und die finde ich auch gut. Das ist eine, so eine Kapsel und sehr intelligent so gemischt, wo ich sage, das bekommt mir gut und so weiter, ist nicht viel. Und das ist so meine Morgenroutine, diese Kapsel und Omega-3 in Form von Algenöl in meinem Fall, nicht Fischöl. Und Omega-3 halte ich ja ähnlich wie ein Olivenöl einfach nur für ein Öl. Das ist ja fast schon Nahrungsmittel. Das ist ja noch nicht mal ultra hochverarbeitet. Das ist einfach gepresste Algen, würde ich jetzt mal sagen. Das sehe ich gar nicht mal so sehr als Nahrungsergänzungsmittel, sondern fast schon als Nahrung, während diese ganzen Eisen, D3 und so Nahrungsergänzung oder schon Supplements sind für mich. Und die haben auch andere Präparate, die ich nicht so gut finde. Wenn es einer ganz einfach haben will, haben die auch Multipräparate. Also die haben über das Basics hinaus auch für Männer und Frauen getrennt, was ich sehr spannend finde. Noch so Tabletten, wo du sagst, hier ist fast alles drin und dann gibt es noch so ein All-Inclusive-Paket. Du nimmst eine Tablette, da ist dann Kreatin und aller möglicher Kram noch drin, den ich vielleicht einzeln nehme. Mhm. Aber eins ist klar, bei der Dosierung, die du dann hast, sind das aber auch vier solche Riesen-Oschis, die du jeden Tag einnehmen musst, wenn du so ein All-in-One nimmst.
Ja, okay.
Ne? Also das heißt, und das Spannende ist ja, dass andere All-in-One-Präparate geben einem so eine kleine Pille. Weißt du, ist nicht alles drin.
Mhm.
Und deswegen, das war jetzt nur mal so, um dieses Multivitamin zu erklären. Wenn Multivitamin, dann ist das auch schon eine Handvoll.
Mhm.
Okay. Was okay ist, ich glaube, das ist nicht doof, was sie da machen, aber das wäre jetzt nicht mein Weg.
Ja.
Weil ich das lieber im Griff haben will, so ein bisschen. Das Mul Basic ist das Einzige, wo ich Multi nehme, weil ich sage, okay, D3, Eisen, so alles, was Vegetarier so brauchen, ist da schon so drin.
Ja.
Und auch gerade auch, was Sportler brauchen, ne? Vitamin D und so, ist B12 ist schon nicht doof, Eisen ist nicht doof.
Du kannst dem folgen, was ich gerade gesagt habe. Also bei mir geht es gar nicht mal Multipräparat, wenn es alles Vitamine sind und die miteinander auch verträglich sind, ist alles gut. Mir ging es ja darum, dass es bei Longevity ja sogar darum völlig unterschiedliche Wirkungsweisen gibt. Also warum wird das überhaupt eingesetzt?
Ja, also
wenn du die alle kombinierst,
genau,
dann kriegt der Körper was zugeführt und soll vier verschiedene Dinge gleichzeitig machen, wo ich sage, geht das überhaupt?
Ja, also ein Beispiel wäre ja, hier ist jetzt ja Eisen drin, wenn da jetzt zusätzlich Calcium drin wäre, wäre ja schon komplett blöd, weil Eisen und soll man ja schon mit Milch nicht kombinieren und schon gar nicht mit einer Calciumtablette. Das verstehe ich und deine Kritik verstehe ich ja dahingehend, dass das Thema Longevity, glaube ich, das findest du schon ganz cool, dass sich da Leute mit befassen. Aber du magst nicht, wenn Leute sagen, hier, das ist das Longevity-Präparat, nimm das und du bleibst länger jung, oder was ist das?
Also grundsätzlich beschäftige ich mich natürlich, weil alles, was im Ernährungsbereich irgendwie auf den Markt kommt oder neue Trends, gucke ich mir natürlich an, teste es selber aus, gucke mir Studien an und so weiter, bin ich viel zu neugierig für. Aber Dinge zu schauen, also gerade jetzt ich sage mal, über Nahrungsergänzungsmittel, vielleicht wenn sie wirklich auch natürlicher Art sind, oder dass man eben rausfindet, bestimmte Inhaltsstoffe sind gesundheitsfördernd, das kann sich ja daraus auch ergeben. Und daraus kann ja sein, dass auf mal ein bestimmtes Gemüse nach vorne gepusht wird, weil das hohe Mengen davon hat.
Kirsche, Sauerkirsche also, zum Beispiel.
Ja, zum oder Beispiel. Also nur so ein Beispiel. Also insofern finde ich das grundsätzlich erstmal spannend. Ich finde, kritisch finde ich in dem Longevity-Bereich, ich selber kriege teilweise Angebote auf mal zugeschickt, wir produzieren deine ganze Linie, such aus, was du haben willst, wir machen dein Etikett drauf, wo ich so sage, oh Hilfe, grauenvoll. Oder ich habe letztens gesehen, jetzt gibt es schon so Online-Seminare und dann kann man sich hinterher als Longevity-Experte sozusagen outen, schulen, wo ich sage, Hilfe, da fehlt ja sämtliches Grundwissen erstmal etc. Und mit ein, zwei Wochenendseminaren kann das nicht gemacht sein. Also im Moment entsteht da gerade so ein Milliardenmarkt, wahrscheinlich mehrere Milliardenmarkt und jeder versucht da auf den Zug zu springen und das heißt immer automatisch, da ist auch vieles nicht seriös etc. Ich habe auch schon Produkte, bei mir ist es immer so, ich gucke sehr schnell bei Produkten in die Zutatenliste, wenn ich dann schon sehe, die haben Magnesium und ich sehe, bei Magnesium steht an erster Stelle Oxid, also Magnesiumoxid an zweiter Stelle, Magnesiumcarbonat etc. Das heißt, die ersten drei sind anorganisch schlecht bio verfügbar. Aber die billigsten bin ich bei der Marke schon raus, weil ich mir sage, wenn man es vernünftig macht, dann doch bitte irgendwie mit Magnesiumsalzen oder Magnesiumrohstoffen, die, wo man weiß, dass die bioverfügbar sind, wie ein Bicyclinat oder ein Citrat oder ein Taurat, also gibt ja genügend, wo man es weiß, die kosten natürlich mehr Geld. Und da kann man schon sehr schnell sehen, wer ist da seriös unterwegs und wer ist nicht seriös unterwegs. Und dann sage ich nochmal wieder das, was ich eingangs gesagt habe, ich nutze trotzdem immer mein großes Blutbild, um für mich auch zu sehen, was brauche ich denn überhaupt? Weil ich möchte meinen Körper da auch gar nicht zu kleistern mit allem Möglichen. Ich möchte eigentlich eher auch, mein Ansatz ist es eher noch zu gucken, was kann ich in meiner Ernährung noch umstellen? Wo kann ich bestimmte Nährstoffe noch ganz natürlich zu mir nehmen? Und hoffentlich ein Defizit ausgleichen, wenn eins da ist. Und wenn nicht, ja, dann tatsächlich supplementieren über Food Supplements und dann eben aber auch genau gucken, gute, qualitativ hochwertige und vor allem bioverfügbare. Genau. Das ist so ein ganz entscheidender Punkt. Ist ja selbst beim Vitamin C. Wie oft sehe ich irgendwie, Vitamin C kannst du eben chemisch herstellen, das kannst du natürlich herstellen, das kannst du, wenn du, manche Leute nehmen es dann viel zu hoch dosiert, kriegen dann mit Magenprobleme, sogar mit einem Darmprobleme, anstatt dann zu sagen, ja, dann nehme ich von vornherein zum Beispiel ein liposomales Vitamin C. Das ist gepuffert letzten Endes, das wird dein Magen nicht groß, ist extrem biohochverfügbar. Also hoch bioverfügbar so rum. Und klar, kostet ein bisschen mehr, aber ich habe ein richtig hochwertiges Produkt. Und das ist, glaube ich, da fehlt mir manchmal diese Auseinandersetzung mit diesen
Dingen. Aber Vitamin C, wenn man genug, da habe ich immer das Gefühl, das müsste ich gar nicht supplementieren, weil wenn man genug isst, vernünftig isst, Vitamin C reich.
Ist bei mir eigentlich immer nur ein Thema im Winter und ein Thema, wenn alle um mich herum krank sind, wenn ich ehrlich bin. Sonst supplementiere ich das auch nicht. Aber da gucke ich dann schon nochmal ganz bewusst drauf.
Gebe ich dir recht? Dieses Thema Longevity finde ich zum Beispiel ist völlig abgelöst von den Supplements. Also es gibt sicherlich Supplements, die man nehmen soll, wenn man älter wird, vielleicht, die man vielleicht als junger Mensch nicht braucht. Das ja. Aber das Thema Longevity ist ja für mich nur diese Nummer. Nicht rauchen ist, glaube ich, Platz 1, um gesünder alt zu werden.
Nenn's nicht Drogen.
Ne? Also keine Drogen nehmen möglichst. Ja. Und dann geht's ja los mit Bewegung schon, ist dann schon der zweite Punkt. Und Ernährung kommt ja irgendwo weiter hinten erst. Ne? Also Krafttraining ist ja VO2 Max, Zone 2 sind so diese Sportsachen, die man so in seinen Trainingsalltag, in seinen Bewegungsalltag integrieren sollte. Aber auch nicht übertreiben, ne? Sonst macht man sich auch wieder kaputt. Und dann kommt ja irgendwann das Thema Ernährung, vollwertige Ernährung, ganz wichtig, und Schlaf, soziale Kontakte. Und dann so irgendwo an letzter Stelle kommt für mich das, was an Supplements überhaupt zur Ernährung vielleicht noch dazu kommen muss, weil man vielleicht viel Sport treibt oder weil man sich bei der Ernährung bestimmte Sachen nicht isst, weil man sagt, das muss ich vielleicht ergänzen. oder weil man hochintensiv, also in meinem Fall mit Leistungssport, wo man sagt, okay, ich habe das Gefühl als Leistungssportler oder das ist auch relativ erwiesen als Leistungssportler, so ein bisschen Magnesium kann nicht schaden oder ist vielleicht sogar zuträglich. Das ist aber für mich eigentlich immer so diese untere Schiene erst. Dieses also Supplementieren.
Die These, die ich jetzt hier aufstelle, weil du guckst weit über den Tellerrand, was ich natürlich sehr schön finde und mich freut. Die These, die ich hier aufstelle, dass die bei den Zuhörerinnen und Zuhörern die meisten, wenn sie Longevity hören, an Supplements denken. Woran liegt's? Weil das ist das, was draußen beworben wird. Ja, darüber wird der Begriff verknüpft. Ich glaube, und ich muss dir in einem Punkt leider aber auch widersprechen. Weil du ja gesagt hast, Ernährung kommt sehr spät. Das ist aus deiner subjektiven Wahrnehmung, ist das komplett richtig, wenn du das auf dich beziehst. Jetzt glaube ich habe jetzt gerade so einen Menschen vom Kopf im Kopf, wo ich einfach sage, der treibt keinen Sport. Nehmen wir sogar ein krasseres Beispiel, der treibt Sport, bewegt sich aus, ist viel an der frischen Luft, kriegt genügend Sonnenlicht etc., isst aber den ganzen Tag nur Mist.
Ja, aber der ist besser drauf als der, der keinen Sport macht und nur Mist ist.
Das ist die
große. Und vielleicht sogar besser drauf als der, der keinen Sport macht, aber gesund ist.
So, und ich sage dir, das besser drauf ist jetzt wieder schon die Frage.
Ist ja auch Glückssache,
ne? Psychisch, etc. Ja, also, ja. Was nehmen wir da jetzt als die Skala? Ich glaube nur, dass derjenige, der sich komplett mistig ernährt, eine deutlich kürzere Lebenserwartung hat. So, und Longevity,
ja, die, wofür die Lebenserwartung steht Longevity? Ist ja gar nicht wichtig, sondern es geht ja darum, fit zu sein.
Gesund altern.
Ja, ja, genau.
Also auch im Alter.
Wann wir sterben, müssen wir alle. Das kann mit 55, genau. Kann auch mit 85 sein. Interessant wird ja nur, ist für mich zumindest persönlich, es ist egal.
Am besten, das Beste ist ja, gesund zu sterben.
Einfach also, gesund zu leben, sagen wir mal so.
Und ja, das auch sterben, gesund zu sterben, weil gesund zu sterben heißt ja einfach nur, die Lebenskräfte sind ausgeraucht. Man ist aber eigentlich nicht krank, nur der Körper kann nicht mehr. Ja. So, das ist dann gesund sterben letzten Endes. Klar, ist dann auch Nierenversagen etc. Ist natürlich nicht mehr gesund. Aber ich sage mal, es ist keine Diagnostik da, die sagt, der hat jetzt das oder das im ersten Moment, sondern das Leben haucht so langsam aus, um das mal so auszudrücken. Ja. Das ist Longevity. Aber die meisten, ich glaube, dass die meisten bei Longevity an Supplements denken, weil du wirst zugekleistert mit dieser ganzen Werbung, was du nicht alles, welche Pille du heute und morgen und
etc. Das kriege ich gar nicht so mit, obwohl ich voll in dem Game drin bin.
Heftig. Ich finde das heftig. Okay. Und dann gibt es natürlich so extreme Persönlichkeiten wie Brian Johnson, den verfolgst du ja wahrscheinlich auch, oder?
Ja, ja, aber den finde ich ganz schlimm.
Der ist krass. Also, boah, Sabu.
Den finde ich ganz schlimm.
Da gibt es natürlich dann auch so Leute, weiß ich, leben die noch? Fragezeichen. Also,
Wobei also das
Leben unter meiner Definition von Leben.
Brian Johnson ist krass, wobei man sich da auch hier und da mal was abgucken kann, aber das ist auch strange.
Ja. Ja.
Ich glaube, also, der misst ja seine nächtlichen Erektionen sogar.
Themawechsel. Themawechsel. Das will ich mir jetzt gerade gar nicht vorstellen.
Ja, ja, ja. Also, oh Gott. Also Hilfe. Deswegen. Also das glaube ich auch, dass, wie gesagt, da.
Ich glaube, für die Zuhörer und Zuhörerinnen ist, glaube ich, das Spannende eher zu sagen, bevor ich, das wirst du jetzt nicht gerne hören, bevor ich mir das nächste Radtrikot oder den nächsten Laufradsatz kaufe, lieber einfach mal ein großes Blutbild machen. Wirklich mal reinschauen. Das ändert sich auch ständig. Also, wer das Geld hat oder wer eine gute Krankenkasse hat.
Muss auch vorsichtig sein. Wenn da mal ein Wert aus dem Ruder fällt, kann das auch sein, das habe ich auch schon gehört, dass das nur so ein Snapshot ist, ne? Dass es auch sein kann, abends ist wieder alles in Ordnung.
Ja, ich weiß noch, dass ich bei einem meiner ersten Blutbilder war der Arzt irgendwie kein Sportarzt, der dann sagte, sie haben viel zu hohe Triglyceride. Jetzt war ich zum Glück. Der wollte dann, weiß ich was, nicht alles mit mir anstellen. Ich gesagt, ich bin gestern 6 Stunden GH1 gefahren. Das ist leider unumgänglich, was Sie da sehen.
Also, ja, ich glaube, da muss man sogar, wahrscheinlich muss man das auch periodisieren, dass man das Blutbild an so einem Tag macht, wo man mal 3 Tage nicht komplett eskaliert ist.
Definitiv, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Es sei denn, man will dann genau nochmal schauen. Aber das ist dann ein differenziertes Blutbild. Ja. Aber ich bin wirklich, bevor man bei diesen Supplements, weil die sind auch teuer, wenn man gutes Material kauft. Ich bin übrigens, um nochmal eine andere Marke ins Spiel zu bringen, habe keine Kontakte zu denen, habe nur selber irgendwie schon 1-2 Sachen da gekauft. Ich finde sundays.de sehr gut, weil die extrem hochwertig unterwegs sind und extrem darauf achten, was sie reintun. Also gibt ja, wenig die Firmen, sind, die so.
Die sind ähnlich die so wie Watson, ein bisschen teurer, weil sie ein bisschen mehr Marketing machen. Die sehe ich auch bei normalen Menschen, die nicht so viel Sport machen, ja. mal im Regal stehen.
Okay.
Also die machen einen guten Job, dass man sie wahrnimmt,
ja.
glaube ich.
Ja. Haben auch ein Riesenteam an,
ja.
an
ich glaube auch, also ich habe von denen habe ich jetzt ein Kurkuma-Präparat gekauft, weil ich so Ingwer-Shots ab und zu mache, die finde ich ganz cool. Und
ich glaube übrigens, spätestens jetzt werden einige Zuhörer
und Ingwer-Shots denken, sind Thermomix.
Was sind das für Bekloppte?
Ingwer-Shots sind halt ja generell cool, aber dieses alles, was dir so als Ingwer-Shot im Supermarkt verkauft wird, ist halt 80% Apfelsaft und 20% pasteurisiertes Ingwer und deswegen wollte ich die frisch machen.
Ja.
Und dann habe ich mir überlegt, mach's, und dann gab es ein Thermomix-Rezept, richtig geil, Apfelessig, Ingwer, echtes Kurkuma, alles gemixt und habe das auch abgefüllt und die ganze Küche war gelb. Und deswegen habe ich mir jetzt gedacht, okay, Ingwer-Shot ja, aber ohne Kurkuma, ohne frischen, weil da musst du höllisch, wenn du ein weißes Waschbecken hast und einfach so den Wasser rein in den Thermomix, der Thermomix hat heute oben noch einen gelben Rand, obwohl es Metall ist, also ist ganz krass eigentlich.
Ja.
Muss ich mal gucken, ob ich das irgendwie geregelt habe, du sollst das dann, du, das wird ja dann, da ist ein Apfel auch, glaube ich, noch drin, dann pürierst du das, dann musst du das erstmal noch durchsieben, stellst das in den Kühlschrank, war super lecker, auch mit echtem Ingwer. Und deswegen habe ich gedacht, okay, das mit echtem Kurkuma. Und dann habe ich gedacht, okay, das geht dann doch nicht. Das war dann meine Ingwer-Shot-Geschichte. Magnesium habe ich tatsächlich, muss man ein bisschen vorsichtig sein, finde ich auch, weil da nutze ich jetzt ein Präparat von Watson. Vorher habe ich das von, und da waren die Sundays-Leute marketingmäßig auch, wo ich dachte, also die haben Präparate, wo Magnesium drin ist und die haben auch Präparate, wo sie sagen, hier neunfach Magnesiumkomplex. Und ich habe vorher schon Magnesium genommen und weiß, okay, das scheint irgendwie meine Regeneration zu fördern, Schlaf zu fördern und nächsten Tag HRV. Ich messe ja irgendwie auch alles. Ich bin ja nun komplett into it, was
der
das
Brian
angeht.
Der Brian Johnson aus Hannover.
Ja, aber nicht so, nicht so, dass ich, also nehme ich halt jeden Morgen, zumindest nehme ich mal diesen Health-Snapshot aus meiner App wahr und habe gedacht, krass, das mit diesem Magnesium funktioniert ja gar nicht mehr. Ja. Und da war so mein Verdacht, mehr hilft mehr, war ein bisschen doof, weil dieses, ich habe jetzt ein Zweifachpräparat von Watson, da sind halt zwei Inhaltsstoffe drin und ich glaube, das sind diese bioverfügbaren auch. Und bei dem anderen, wo 9 Inhaltsstoffe sind, sind halt auch 2 bioverfügbare drin, aber noch 7 andere, die wahrscheinlich einfach nur durchgeflossen sind. Also das war so ein bisschen das, wo ich drauf geguckt habe. Wir haben das Donutwasser, hattest du hier mal auch angesprochen, das ist auch ganz interessant. Man kann also sagen, okay, statt einer Tablette trinke ich vielleicht echtes Quellwasser, was einen hohen Magnesiumanteil hat, das finde ich auch nach wie vor cool, ist halt in der Beschaffung halt immer ein Paket mit 6 Flaschen, Kilo, also 6-7 Kilo Paket, was Leute durch die Gegend schippen müssen. Ist halt die Frage, ob da die Tablette besser ist oder wie auch immer. Also das ist so mein Magnesium-Ding. Und dann muss man ja als Supplement auch ein Proteinpulver, haben wir vorhin schon besprochen. Mhm. Eure Eisensalztablette, wenn ich harte Einheiten mache, nehme ich die auch im Winter, wenn ich auch gezwiftet bin. Wenn ich dann noch in die Sauna gehe, dann muss zumindest einmal so eine Tablette rein, vielleicht sogar 2 am Tag, wegen des Kaliums. Eisenpräparat könnte man sich als Frau vielleicht überlegen, braucht man
auch eben
das würde ich tatsächlich nur empfehlen. Also ein bisschen Eisen ist ja in meiner Basic-Tablette drin, das ist ja so ein Minimalst-Dosis, da würde ich wirklich auch sagen, hochdosiert nur mit Ärzten absprechen. Dann kommt das Thema Kreatin, was ich mal nehme, mal nicht, und Kreatin ist, glaube ich, auch, das ist tatsächlich im Rahmen des, kommt ja immer wieder vor im Rahmen des Longevity-Themas, aber auch im Rahmen des Kraftsportes, eins der, wenn ich das richtig verstanden habe, am meisten geprüften und am meisten in Studien nachgewiesenen Mittel, die Sinn machen, insbesondere dann, wenn man hohe Intensitäten fährt, wie zum Beispiel beim Kraftmuskelaufbau, wobei das nicht deine Muskeln aufbaut, aber wirklich leistungssteigernd im Kraftzugewinnen ist. Die Muskeln sehen wohl größer aus, weil es auch ein bisschen Wasser in die Muskeln einlagert. Dadurch ist es für viele der optische Anreiz größer als der Kraftanreiz. Ist jetzt aber immer mehr, kommt es im Ausdauersport auch vor, wenn man hohe Intensitäten tritt. Und auch tatsächlich scheint die Studienlage dahin zu gehen, dass es, wenn man älter wird auch nicht doof ist für die Gehirnleistung und ähnliche andere Sachen. Aber da kann ich mich nicht aus dem Fenster lehnen. Und die Dosierung ist oft im Internet viel zu hoch, dass man 10 Gramm nehmen soll. Also da sehe ich eine niedrige Dosierung von 1,5 Gramm, vielleicht maximal 3 Gramm, halte ich für sinnvoll. Also ich halte es nicht für sinnvoll, das jeden Tag zu machen, weil der Körper kann es auch selbst bilden. Und das ist jetzt auch nichts, also bei den anderen Sachen würde ich sagen, ja, mach da nichts verkehrt mit. Bei Kreatin würde ich jetzt nicht sagen, mach das genauso wie ich. Also es ist so ein bisschen so ein gemischtes Gefühl, weiß ich nicht. Aber ich finde es, glaube ich, gut.
Die Studienlage ist da auch sehr divers in meinen Augen. Und ich sehe bei Kreatin, wenn man es substituiert, was ich da dringend empfehle, auch da gibt es unterschiedliche Aussagen zu dem, was ich jetzt sage. Es wird ja vom Körper selber produziert. Und es gibt eben auch Aussagen, die behaupten, und für mich, ich kann mir das schon vorstellen, dass wenn ich das regelmäßig zu mir führe, dass der Körper anfängt, das irgendwann nicht mehr selber herzustellen.
Ja, da habe ich jetzt gehört, dass der Körper zurückschaltet. In dem Augenblick, wo du es absägst, fände er, also das.
Er schaltet zurück, aber die Frage ist, wie lange braucht er?
Nee, er schaltet wieder an.
Ja, und da gibt's, also das ist so diffizil, die Aussagen, die ich da finde, dass ich einfach sage, also gucke ich genau hin. Aber, also ich sag mal rein für den normalen Ausdauersportler, der jetzt nicht Sprinter ist, nicht Bahnsportler, etc., sehe ich jetzt nicht die großen Vorteile. Im Longevity-Bereich gebe ich dir recht, geht es um die Zellenergie.
Und das Krafttraining soll ja, also das tatsächlich soll man ja, wie gesagt, das ist ja tatsächlich das mein großes Learning zum Thema Longevity war ja, ich dachte immer, mit meinem ganzen Sport, den ich mache, werde ich gesund alt.
Ja.
Und das größte Learning für mich war ja, ohne Krafttraining geht es nicht. Du verlierst zu viel Muskulatur und dann kannst du zwar immer noch Radfahren, aber wirst immer langsamer und wirst immer schmaler.
Wir bauen Muskeln ab. Ne,
und in dem Rahmen macht dann das Kreatin vielleicht auch wieder Sinn, dich dabei zu unterstützen, dass du einfach noch mehr Kraft wieder hast.
Ich würde noch mal für eine Sache eine Lanze brechen, auch wenn ich das hier ganz vorsichtig tun muss, weil das nur unter ärztlicher Verschreibung möglich ist. Aber trotzdem würde ich das mal nennen. Vielleicht ändert sich das auch in den nächsten Jahren noch. Es gab jetzt auch einen schönen Artikel dazu, wieder auf einem meiner Lieblingsmedien, welt.de. Wo es zum ersten Mal in Mainstream gelangt ist. Ich selber habe es mir verschreiben lassen. Es ist ja die Anzahl an Demenzerkrankungen und Alzheimererkrankungen ist ja explosionsartig, steigt das und steigt das und steigt das. Und es gibt einen Grundstoff, so will ich ihn mal nennen, ein Mineral, wo man inzwischen der festen Überzeugung ist tatsächlich, dass das sehr, sehr präventiv gegen Alzheimer und Demenz wirken kann. Ich persönlich habe es mir verschreiben lassen, weil ich in meiner Familie, meine Mutter ist auch an Alzheimer verstorben vor einigen Jahren. Ihre Schwester ist an Alzheimer verstorben.
Ist ja viel Genetik auch.
Ganz genau.
Spielt eine Rolle, ja.
Ganz genau. Und ich habe es mir verschreiben lassen. Das ist Lithium. Lithium wird normalerweise, kennen viele Mediziner vielleicht.
Ich kenne das nur aus meinem E-Auto.
Ja, da gibt es das natürlich auch. Und Lithium ist verschreibungspflichtig in Deutschland, ist so einzeln gar nicht zu kaufen.
In anderen
es
Ländern
auch? Es wird verabreicht. Nee, es gibt Holland, Dänemark, also es gibt ein paar Länder, wo das nicht verschreibungspflichtig ist.
Noch nie gehört, das erste Mal das heute.
Spannend, deswegen wollte ich es jetzt aber auch gerade bringen, weil du über Gehirnleistung geredet hast. Und ich will da kurz was zu sagen. Also ich nehme es wirklich aufgrund der Disposition familiär. Und es wird genommen und verschrieben in Deutschland eigentlich bei Borderline-Störungen, bei Depressionen. Und dann redet man über, ich glaube, das liegt fast bei 350 bis 450 Gramm. Das ist Wahnsinn.
Als Gramm?
Gramm. Milligramm.
Milligramm. Ich habe schon so eine halbe Milchtüte vor mir gesehen.
Deswegen gibt es dann demnächst keine Elektroautos mehr, weil es kein Lithium gibt. Genau, nein. Milligramm. So. Und,
ist das ein Spurenelement oder ein echtes Metall? Oder wie?
Wo wird das eingeklustert? Das weiß ich jetzt gerade nicht. Ich hätte es jetzt als Mineral bezeichnet, aber... Das ist eine gute Frage. Das muss ich mir sofort notieren und ganz genau nachher rausfinden. Auf jeden Fall ist es so, als Nahrungsergänzung redet man im Präventivbereich für Alzheimer, Demenz, redet man von einem Milligramm vielleicht bis 5 Milligramm. Also viel, viel weniger, als es irgendwo medizinisch verschrieben wird im Bereich Borderline, Depression oder anderen Bereichen. So, und ich habe es genommen. Oder ich nehme es, ich nehme das jetzt im Moment auch regelmäßig. Ich habe eine extreme Auffälligkeit, die ich berichten kann. Weil ich habe eine Schwäche seit meiner Kindheit gehabt, die bin ich nie liest, ich konnte sie mir auch nie erklären. Wenn ich zu dir rübergehe und da ist ein Code, sechsstellig, und ich setze mich hier wieder hin, fällt es mir ganz schwer, diesen Code noch im Kopf zu haben. Mhm. Viel mehr schwer, diesen Code zu haben. So, und du kennst es vielleicht, du hast vielleicht auch auf dem App einen Authenticator,
um ja,
auf eine Website zu kommen, etc. So, und nachdem ich das genommen habe, ich habe keine Ahnung, 1, 2, 3 Wochen später, und ich musste schon immer am liebsten gleich neben dem Laptop legen. So, mhm. ne? Also von wegen mal eben von der Kommode und dann bis zum Laptop laufen. Wie war der Code noch? Hilfe. Also ganz komisch, warum ich bei Zahlen mir das nicht merken konnte, weil ansonsten habe ich diese Schwäche nicht. Die ist verschwunden. Mhm. Die ist komplett verschwunden. Und ich bin damit, ich bin jetzt 59, ich bin damit, keine Ahnung, also ich habe es schon in der Schule gemerkt, dass ich so eine Schwäche habe, wahrscheinlich irgendwann 6., 7., 8. Klasse, bis vor kurzem, und sie ist verschwunden. Ist auffällig, kann ich einfach nur mal so sagen. Aber wie gesagt, das ist etwas, wenn Zuhörer oder Zuhörer
da
auch eben in der Familie viele Fälle. Also da gibt es Studien jetzt zu, es ist welt.de, einfach mal Lithium eingeben, ist jetzt gerade in Mainstream erschienen, YouTube ist voll davon. Es gibt unheimlich viele Experten, die eben auch sich dafür einsetzen im Moment, dass Lithium als Nahrungsergänzungsmittel frei verkäuflich wird und als essentiell angesehen wird. Also, dass wir es eben auch oral aufnehmen müssen.
Essentiell kann man sich ja gut merken für die da draußen, das Wort Essen steckt da drin. Das sind alles Dinge, die der Körper selber nicht bilden kann, sondern nur durchs Essen kriegt. Wo würde denn Lithium natürlich vorkommen? In welchen Lebensmitteln? Weißt du das?
Also ich weiß, dass es eigentlich in unserem gängigen Essen in wirklich minimalsten Mengen nur drin ist. Mhm. Das ist so ein bisschen das Problem. Es gibt Wasser, wo es wohl angereicherter drin ist, bestimmte Quellen etc., aber soweit bin ich auch noch nicht. Das sind so Themenbereiche, samstags abends mal oder sonntags morgens oder was weiß ich nicht, die stehen alle noch auf meiner Liste. Ich habe tatsächlich, nachdem ich einen Arzt gefunden habe, der dann auch gesagt hat, nee, gibt es ein Rezept für gerade bei der familiären Geschichte und dann so niedrig dosiert. Das sind wirklich kleine Zellulose-Kapseln, ist 1 Milligramm drin. Mhm. Ich nehme auch ganz bewusst nur 1 Milligramm. Und das ist etwas, wo ich gespannt bin, wo
kann der man sich hingeht. Ja mal beobachten. Ja.
Ja,
kann man ja mal gucken, ob das werde ich auch mal recherchieren. Ja. Finde ich spannend.
Definitiv.
Und das ist ja das Spannende auch, weil du sagst, es ist in vielen Lebensmitteln minimal vielleicht nur noch drin. Und das ist ja tatsächlich, Supplemente müsste man ja sagen, bei vollwertiger Ernährung braucht man nicht mehr. Und was ich mal gehört habe und womit ich auch für mich selber rechtfertige, dass ich zum Beispiel Magnesium supplementiere, ist halt einfach die Ausgelaugtheit der Böden, wo du normalerweise ein Magnesium, zum Beispiel, ich glaube, in der Hülsenfrucht ist auch normalerweise viel Magnesium drin, aber eben nicht mehr in der Menge, wie es mal war, als wir es noch nicht industriell angebaut haben. Ne? Und das ist vielleicht so dieser Punkt, wo man sagen kann, okay, und es ist natürlich ein bisschen Selbstoptimierungswahn, muss ich auch zugeben, wo man sagt, okay, wenn man denn gerade so im Leistungssport und sonst wieder viele, viele Ansätze in meinem Kopf passieren ja nicht, weil ich schöner oder sonst wie werden will, sondern weil ich leistungsfähiger werden will, weil ich nicht krank werden will und sonst wie, und dann weiß ich nicht. Und das sind ja auch jetzt diese minimalen Sachen, die übrig geblieben sind. Früher habe ich noch viel mehr Scheiße. Also das fängt ja schon an als Jugendlicher, wo du keine Ahnung von nichts hast. Und damals hieß das Frubiase Sport oder nee, wie hieß es? A bis Zink. Mhm. Werbung von A bis Zink gab es, A bis Zink im Fernsehen. Und ich habe mir gedacht, ach, geil, ich nehme das und dann kann ich Burger essen und abends saufen gehen, was auch immer, was man so als Jugendlicher gemacht hat. Ich habe sogar mal geraucht als Jugendlicher. Wie gesagt, jeden Tag eine A bis Zink, egal. Also so funktioniert ja das Gehirn von vielen Menschen, die sich noch nie mit gesunden Ernährung befasst haben, die fallen auf so eine Werbung drauf rein.
Ja.
Und heute ist jedes dieser komischen Mittelchen genau durchdacht. Lithium kenne ich jetzt noch nicht.
Ist spannend. Kannst du auch mal auf YouTube gucken. Gibt es einige.
Ja, da muss ja auch, das ist ja in den sozialen Medien, muss man da trotzdem ja ganz, ganz vorsichtig sein.
Die Leute recherchieren, kann ich immer
nur gucken, empfehlen. wer das ist und wer dahinter steckt. Weil auch das passiert einem natürlich, dass man denkt, oh, das hört sich ja alles ganz. Ich gehöre jetzt ja mit dazu und erzähle den Leuten, was ich nehme, und der nächste klickt es bei Watson. Müsste ich eigentlich noch so einen Affiliate-Link mal beantragen. Naja, also es ist ganz spannend, das Thema. Das ein letztes Thema noch, weil ich da auch privat immer mal wieder gefragt werde, ist dieses Kollagen. Und Kollagen ist ja auch so ein lachendes und weinendes Auge, weil man ja Kollagen das einzige ist, was du nicht vegetarisch supplementieren kannst. Und ich habe auch nur ein Präparat gefunden, was mir halbwegs gut gefällt, und zwar ist das von Artgerecht auf Fischbasis. Und die haben auch im Podcast erzählt, dass es hoch bio verfügbar ist und so weiter, wie sie es halt so erzählen. Es ist hydrolysiert, glaube ich. Das ist, glaube ich, der Begriff. Dadurch ist es geschmacksneutral, riecht nicht komisch und so weiter. Und Kollagen ist etwas, was zu unserer Nahrung eigentlich dazugehört, wenn wir Fleisch essen oder eben als Menschen früher auch Fleisch gegessen haben, aber nur dann, wenn wir die Knochen mitverarbeiten. Und damit, also das ist wohl das natürliche Vorkommen. Gibt es tatsächlich hier im Biomarkt, gibt es, habe ich mal gesehen, durch Zufall, habe ich noch nicht gekauft, weil das irgendwie nicht so richtig Geschmack, also sieht auch ein bisschen komisch aus, Knochenbrühe. Ausgekochte Knochen, und dann steht da auch drauf 300 Gramm oder Milligramm Kollagengehalt, wie auch immer, ich habe die Dosis vergessen, gibt es hier tatsächlich im Biomarkt, oder man supplementiert es in Form von Pulver, schmeckt halt gar nicht, aber dieses Fischzeug ist zumindest etwas, was funktioniert. Und das ist tatsächlich so ein Alterungsding, das ist dem 30-Jährigen egal, der bildet selber genug. Aber irgendwann ab 40, 50 wird das von Jahr zu Jahr weniger, und das ist aber auch natürlich ein egoistisches Ding, wo man sagt, na gut, esse ich jetzt so ein Fischskelett oder esse ich es nicht in Pulverform, damit ich schöner aussehe oder vielleicht meine Gelenke, damit es denen besser geht. Im Fisch geht es dann schlechter, das muss dann ja jeder vom Gewissen oder von seiner Ernährungsart selber für sich wissen. Weiß ich auch nicht, ob ich da eine Empfehlung für geben soll oder nicht. Ich mache das ab und zu, habe ich mir jetzt für mich selber so, nicht jeden Tag so ein Pulver reinknallen, aber es ist am Ende, glaube ich, eine Aminosäure. Also es ist ähnlich wie andere Aminosäuren, aber eben die gibt es noch nicht synthetisch. Es gibt ein Produkt, was das wohl anregen soll im Körper, aber das ist auch noch nicht so richtig erforscht. Habe ich vergessen, wie es heißt. Aber das ist so, Kollagen ist so ein Ding, wo ich auch nicht drum rumkomme, dass ich das irgendwie denke, dass es nicht doof ist. Auch gerade wegen des Joggens, Tennisspielen, Joints, also es ist viel. Ich habe das Gefühl, dass ich da auch ein bisschen meinen Fuß mit in den Griff gekriegt habe, der halt nach dem Tennis auch mal manchmal überlastet war.
Also die Studienlage, die ich dazu weiß, die ist leider tatsächlich schon, die ist nicht mehr aktuell. Ich weiß, dass wir hatten eine Tochterfirma mit dem eigentlich, ist es nicht sogar der weltgrößte Gelatinehersteller? Ich überlege gerade. Ist egal. Auf jeden Fall.
Ach stimmt, ihr macht ja, eure Gummibärchen ist ja auch das einzig nicht vegetarische Produkt bei euch, ne?
Ja.
Die ist auch mit Gelatine. Ist Gelatine gleich Kollagen eigentlich?
Jein. Also okay, beim Kollagen selber ist immer ein bisschen auch das Problem, wenn du in die Aminosäurenspiegel guckst, ist halt, ich glaube, Tryptophan ist nicht drin, es sind nicht alle essentiellen Aminosäuren drin. Mhm. Es ist also nicht als hochwertiges Eiweiß zu bezeichnen, wenn es jetzt als Eiweißquelle genommen wird. Aber die Studien, die ich damals gelesen habe, die mir auch gegeben wurde von der Gelita AG, toller Hersteller, die sitzt in der Nähe von Heidelberg, Eberbach, sehr großes Unternehmen, weltumspannend, wirklich am Arbeiten. Die waren schon sehr aussagekräftig und eigentlich wirklich sehr, sehr positiv. Gerade was eben Gelenke, also das, was du gerade gesagt hast, Bänder etc. und so weiter angeht. Ich selber habe das nicht weiter verfolgt, weil da gab es leider nie einen Health Claim, der ist nie durchgesetzt worden. Dadurch konnten wir das nicht ausloben. Es gibt so eine Health-Claim-Verordnung.
Du darfst nicht damit werben.
Ganz genau. Okay. Und dadurch ist das dann auch irgendwann nicht weitergelaufen. Ich selber habe da auch wenig mit rum experimentiert, weil ich Vegetarier bin.
Ja, ich
habe da auch so mein
ist ja egoistisch, also ist ja tatsächlich ein, musste ich lange mit mir kämpfen.
Ja. Und deswegen kann ich da auch gar nicht so viel zu sagen. Aber da ist mit Sicherheit, es gibt ja, ich meine, Kollagen wird heute tatsächlich ja, es gibt ja reine Frauenprodukte in der Kosmetik, kollagenbasiert. Es gibt Produkte, die man schluckt, damit Falten weniger werden und so weiter.
Stimmt,
und
so
weiter.
Das ist ja auch so ein Werbehype.
Riesen-Beauty.
Ich bin da ja komplett auf einer anderen Ebene unterwegs.
Ja, ich bin
auf der Sportebene unterwegs, genau. Und habe das Beauty-Ding interessiert
schön,
mich.
Schön bist du
außer,
auch genug.
Außer, dass ich jetzt,
das muss nicht.
Dass ich keine Falten mehr habe, aber das habe ich noch nicht feststellen können.
Alles gut, alles gut. Ich glaube, wir haben das, den Supplement-Bereich weit
gemacht. Ja, aber wie gesagt, das ist tatsächlich, und das ist schwierig, beim Kollagen auf die Suche zu gehen, also eine Bio-Qualität findest du schon nicht. Wenn das auf Rinderbasis gibt. Manche werben mit Gras gefüttert und so weiter. Und das ist eigentlich ganz, ganz, wie gesagt, im Biomarkt gibt es tatsächlich, das habe ich jetzt erst entdeckt, so ein Präparat. Und muss halt, das ist halt so eine Gewissensfrage. Ne? Ja. Oder je nachdem und aus welchen Gründen man vegetarisch oder vegan unterwegs ist oder nicht, muss man sich das halt überlegen.
Ja.
Will ich auch gar nicht weiter zu sagen. Ich kenne beide Seiten. Ich kenne die vegetarische und die Fleisch- und die vegane Seite. Ich habe alles durch. Ja, das so viel dazu. Und das war es auch schon.
Auch schon. Ich habe gerade zur Uhr geguckt. Mir ist schon wieder ganz schummrig geworden.
Ja, ja.
Ai. Mit dir wird das aber auch immer eine lange Veranstaltung. Aber
ja, wir haben aber ja auch am Ende zwei Themen jetzt durch. Weil dieses Supplement-Thema hatten wir letztes Mal, glaube ich, nur so am Rande. Da kamst du mit dem Donutwasser um die Ecke. Ja. Das weiß ich noch. Habe ich tatsächlich auch immer noch eine Flasche im Keller, das benutze ich auch manchmal noch. Heute kommst du mit Lithium um die Ecke, mal gucken, was du mit was du als nächstes um die Ecke kommst.
Ich bin ständig am Gucken, Machen und Tun, Lesen,
Kirsche hatte ich jetzt auch schon auf dem Schirm, sonst wärst du damit noch um die Ecke gekommen, aber das ist jetzt auch, das ist ja spannend, das war mir nicht, das wusste ich noch nicht.
Lithium, wie gesagt, ist so im Moment nicht frei verkäuflich in Deutschland, muss man ganz klar dazu sagen.
Ja, da würde ich wahrscheinlich auch das dann ohne Arzt nicht machen.
Wie gesagt, das
oder eben sage ich diese Indikation in deinem Fall, ne?
Ja.
Also die Indikation. Ja.
Bei mir ist wirklich, dafür ist die Häufung einfach zu hoch und deswegen hat der Arzt auch gesagt. Und auch vor allen Dingen in dieser Dosierung. Also wie gesagt, das ist ein 450stel von dem, was man bei einer Depression oder bei einer, wie nennt sich's? Egal.
Ja, aber du hattest es vorhin gesagt, ich komme jetzt auch nicht. Aber ist denn, was sagt man denn über die Nebenwirkungen? Was steht denn auf dem Beipackzettel?
Naja, was ich soweit nur weiß, so wie ich es jetzt bekommen habe, gibt es gar keinen Beipackzettel. Also es ist einfach Lithium 1 Milligramm. Da steht nicht groß was drauf. Was ich jetzt weiß, ist, dass Lithium ab einer gewissen Menge, aber das ist ja eigentlich bei fast allen, toxisch ist. Also es gibt dann einfach
Du kannst
Mengen,
es überdosieren.
Ganz genau.
Fuck,
ganz,
ja, ja, okay.
Ganz genau. Also, und das ist wohl auch was eben so nicht Burnout, sondern Borderline-Patienten beziehungsweise eben an bestimmten Formen der Depression erkrankten Menschen bekommen. Das ist wohl schon sehr, sehr hoch. Mhm. Auch von dem, was dann irgendwann, das kippt wohl sehr schnell ins Toxische. Aber wie gesagt, da redet
deswegen
man
über 450. Deswegen ist es wahrscheinlich verschreibt. Ja, ja.
Schätze ich auch, dass das
der Weil das ist ja bei den genannten Sachen, die wir haben, da muss man, glaube ich, schon extrem viel nehmen, toxisch. Ja. Also auf die Idee kommt man halt nicht.
Ja,
aber bei so einer Tablette könnte man es natürlich
passieren. Aber wie gesagt, das sind viele Fachleute, das ist gar nicht so gering, der Kreis der Professoren, Doktoren und so weiter, die sich dafür einsetzen, dass das essentiell wird, weil sie da tatsächlich, und klar, jetzt mal angenommen, es ist, stellt sich raus, dass das, ich bin kein Gehirnforscher, kenne mich da auch nicht aus, ich habe manche Sachen mir angehört, habe sie nicht richtig verstehen können, aber angenommen, das würde tatsächlich die Demenz- und Alzheimer-Erkrankungsquote deutlich senken. Das wäre natürlich ein Hammer.
Ja, aber das, was natürlich die Schwierigkeit einer Studie jetzt bedeuten würde, wäre ja, Lithium zu verabreichen an eine gewisse Anzahl von Menschen und dann 20 Jahre warten und gucken, wie geht es denen
verhält.
Und wie geht es den anderen, die es nicht genommen haben.
Ich weiß, also wie gesagt, da kenne ich jetzt auch nicht alle Studien. Was ist aber auch bei denen, man kann ja Alzheimer schon sehr früh feststellen und dem gebe ich Lithium. Wann bricht es wirklich aus? Kommt es noch zum Ausbruch? Fragezeichen. Also sollen sich andere mit beschäftigen?
Ja, ich bin kein Wissenschaftler. Tatsächlich bei vielen Dingen, die man studienmäßig, habe ich jetzt auch viel gelernt, dass du die Studien gar nicht machen kannst. In vielen Dingen, wenn du sagst, okay, der eine ist das, der andere ist das nicht, also und du gibst aber jemandem anderen absichtlich was Ungesundes, geht ja gar nicht.
Nee, das kannst du nicht.
Sowas zum Beispiel, das ist schon ganz schwierig. Ja. Na gut, also dann Fazit zur Sendung. Ihr habt jetzt viel, Objektives gehört, was wichtig ist für das Fueling. Viel Subjektives gehört, was so unsere eigenen Präferenzen sind. Und eine der größten Quintessenzen ist eigentlich, dass ihr für euch selber gucken müsst, was funktioniert. guckt euch das mit der Fructose an, lasst sie mal weg, nehmt sie vielleicht dazu. Ich glaube, ähnlich ist das wahrscheinlich auch bei Glutenunverträglichkeiten und so weiter. Aber da hat ja jeder momentan auch, aber viel weniger als es wirklich. Also das ist ja eher so ein Trend, wo Menschen denken, sie müssen glutenfrei leben, die es gar nicht müssten, weil es so einen Placebo-Effekt hat. Also da ein bisschen vorsichtig sein. Bei der Fructose ist es vielleicht ganz spannend, da mal wirklich zu gucken, ist das vielleicht der Grund, dass ich Fructose, wenn es auch nur während der Belastung ist, nicht vertrage, sich das einfach mal ein bisschen anzugucken, in sich reinzuhorchen. Und sonst ist vieles natürlich ernährungsbedingt immer, ja, manche Sachen mag man einfach nicht, manche Sachen sind Geschmackssache, manche mag man. Fuelt wirklich genug essen während des Trainings ist wichtig, vollwertig essen abseits des Trainings ist immer wichtig, glaube ich. Sich bewegen ist wichtig, viel Sport machen und dann in euch reinhören. Und ich hoffe, der ein oder andere hat jetzt was gelernt. Beziehungsweise vieles weiß man ja auch, aber ich finde es immer bei solchen Podcasts, die ich ja nun selber auch konsumiere, irgendwas bleibt immer hängen. Und ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob was hängen geblieben ist oder was man vielleicht noch nicht wusste oder vielleicht dachte, okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht.
Tipp von mir noch zum Fueling ist wirklich mal so eine Excel-Liste, wie ich es, glaube ich, auch im ersten Podcast ja schon erklärt habe, für sich selber mal ausrechnen, wie viel Gramm Kohlenhydrate brauche ich überhaupt. Weil ich glaube, viele experimentieren da gerade mit Mengen rum, wo ich sage, da ist der Motor gar nicht groß genug für zu diesem Zeitpunkt.
Genau.
Und dann kann man sich das Ganze sparen.
Also aber so einen Rechner auf eurer Website habt ihr nicht, ne?
Nee, haben wir nicht. Das ist aber tatsächlich nochmal eine Idee.
Ja.
Also tatsächlich so.
Das ist ja einfach programmierbar, so eine Excel-Tabelle. Ja, Körpergewicht schon, und wie viel, welche Zone und.
Es ist schon ein bisschen, es geht ja hier jetzt auch darum zu gucken, eigentlich müsste man ja eben eintragen, wie viel kommt aus dem Fettstoffwechsel und so weiter. Wie verhält sich das? Also, es ist ja die Excel, wie ich es erklärt habe, wo man sehen kann, wie viel Gramm Kohlenhydrate sollte ich dann pro Stunde zu mir nehmen. Aber die Idee tatsächlich, das mal zu implementieren, das versuche ich gut.
Und man kann ja zumindest eine Range anbieten.
Ja,
ne? Man kann ja sagen, okay, du bist vielleicht ein 5-10 Stunden Sportler die Woche, du bist ein 20-Stunden-Sportler die Woche, dann kann man daraus ja schon so ein bisschen sagen, okay, der wird wahrscheinlich einen Fettstoffwechsel besseren haben.
Nee, dafür kenne ich zu viele, die einfach, sorry, wenn ich das so sage, kopflos trainieren, einfach Radfahren. Also GA1 heißt ja wirklich GA1, Grundlagenausdauer. Und das ist halt manchmal leider auch langsam.
Ja, okay.
Und ich kenne Leute, die fahren grundsätzlich nicht langsam. Also wo soll es dann herkommen? Also
okay.
Über die Zeitdauer kannst du, das macht die Sache eben auch ein bisschen komplizierter.
Aber man kann ja zumindest vom Biss, das wäre spannend. Also squeezy.de sowieso eine Webseite, die, glaube ich, ihr gebt viel wissenswerte Informationen
und da
sowieso schon mal weiß. Da kann man, glaube ich, auch so PDFs runterladen, die wirklich so Ernährungsratgeber nochmal das auch auf schwarz auf weiß, was man sich angucken kann.
Ja.
Klickt gerne ab und zu mal ein Gel bei uns im Shop oder gerne auch bei euch im Shop, aber ist mir eigentlich egal. Hauptsache, ihr seid zufrieden. Ihr könnt ja abwechseln. Mal bestellt er bei uns, mal bestellt er direkt bei Roger.
Alles gut.
Wir haben das, wie gesagt, auch die Sachen, die wir selber benutzen, ja auch hier im Shop. Ich habe auch mal ein Video gemacht, könnt ihr euch auch angucken, was ich so alles benutze während des Sports. Da taucht ihr dann auch auf. Da zeige ich auch die Dispenser, wie ich das nachfülle und meine eigene Strategie da auch nochmal. Das verlinke ich vielleicht unten auch nochmal. Und dann vielen Dank.
Ich danke auch.
Für den Besuch.
Hat Spaß gemacht.
Ja, war ja ein cooles Gespräch auf jeden Fall. Wieder viel gelernt. Und ja.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.